Diese Episode wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Irgendwie in der zweiten Staffel ist mir das alles so ein bisschen um die Ohren geflogen. Und ich glaube, das liegt auch, also genau, einmal daran, dass halt diese ganzen Sachen, die sie aufgemacht haben, dann so, oh mein Gott, wir müssten das alles noch irgendwie jetzt erzählen. Aber hier ist auch noch diese neue coole Sache, die wir machen können. Und jetzt ballern wir auch noch mehr geile Effekte raus, was geil aussieht, aber uns auch vielleicht verwirrt.
Sag mal, Laura und Lisa, was ist eigentlich eure Lieblings-Videospiel-Adaption?
Ich habe das Gefühl, die Frage hatten wir auch schon mal in einem Podcast und ich stelle jedes Mal fest, dass ich, glaube ich, insgesamt noch nicht so viele Videospiel-Adaptionen geschaut habe. Aber ich würde jetzt spontan mal The Witcher sagen.
Oh, das ist eine sehr kontroverse Wahl.
Ja, aber das ist, also ich muss sagen, so die letzte Staffel, weiß ich nicht. Aber ich bin ja auch so, also ich habe halt, ich habe inzwischen sogar The Witcher dreimal gespielt, jetzt eine Zeit lang dieses Jahr. Also ich kann sogar ein bisschen mitreden jetzt bei der Videolore. Aber ich habe die Bücher nicht gelesen, deswegen für Leute, die Bücher gelesen haben, ist es tatsächlich wahrscheinlich sehr kontrovers. Aber ich hatte Spaß mit den ersten paar Staffeln. Wie viele Staffeln hatten wir jetzt? 3 oder 4?
Ich glaube, es sind nur 3.
Ja, ne?
Es kommt, fühlt sich irgendwie wie mehr an, aber es sind nur 3.
Ja, vielleicht, weil es die Spin-off-Serie zwischendurch gab. Aber ich meine, es ist halt Fantasy und das ist ein Hexer und der läuft durch die Gegend und das lieben wir doch alle.
Ja.
Nein, ich fand's wirklich, ja. Ich sag jetzt einfach mal The Witcher, weil mir auch gerade nichts anderes einfällt irgendwie. Aber vielleicht sagt ihr jetzt so Sachen, wo ich so bin, so, oh mein Gott, das hätte ich sagen sollen.
Ich find's witzig, dass du Witcher sagst, weil wir hatten ja eine Podcast-Folge über The Witcher und ich meine mich zu erinnern, dass wir nicht besonders gnädig mit der dritten Staffel waren.
Ich habe das schon alles wieder vergessen.
Ja, aber jetzt bin ich besonders gespannt auf Lauras Antwort. Ja.
Aber die wisst ihr, eigentlich müsstet ihr die schon wissen, weil es ist Gran Turismo.
Oh, ja, stimmt. Ich habe den.
Der Film.
Ich glaube, der kommt jetzt auf Prime. Ich kann das sein, dass ich jetzt lüge, aber ich habe das Gefühl, ich habe einen Post gesehen, wo stand, dass das auf Prime ist, und da habe ich noch gedacht.
Ja, macht Sinn, weil der war auf Netflix die ganze Zeit noch und jetzt kommt er rüber.
Okay, weil nämlich ich hatte mich dann diese News gesehen. Ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, aber ich bin mir zu 90% sicher. Dann habe ich noch gedacht, oh krass, da irgendwie habe ich gleich an dich gedacht, Laura, und dass ich den eigentlich mal gucken muss, weil du den doch so gut fandest.
Ich mochte den, ja. Ich glaube nicht, dass es ein qualitativ sehr großartiger Film ist. Aber wir haben ja auch einen langen Podcast dazu gemacht. Aber ich mochte den trotzdem sehr, ich bin mit null Erwartungshaltung reingegangen und dann wurde ich halt positiv überrascht. Und das war irgendwie so, ja, der hat Spaß gemacht, der Film. Und ich habe den letztens nochmal geguckt, auf Netflix, als er da noch war. Und auch beim zweiten Mal anschauen hatte ich immer noch Spaß.
Cool. Ich kann gerade irgendwie nicht schnell genug googeln, ob das stimmt, was ich gesagt habe. Aber irgendwo wird dieser Film in den Sphären des Streamings rumschweben und Witcher ja sowieso. Fabian, Fabian, bist du mit unseren Antworten zufrieden oder hast du ein eigenes Werk, was du gerne mit uns teilen möchtest?
Naja, zufrieden, das sind ja eure Lieblingspicks. Insofern,
ich hab, muss da
dass
keine
Laura
Meinung zu haben.
Gran Turismo nennt, das überrascht mich jetzt eher weniger. Aber falls dir jetzt zum Beispiel nicht so viele Sachen einfallen, Lisa. Zum Beispiel The Last of Us.
Oh ja.
Ich weiß nicht, ob du das geguckt hast.
Immer noch nicht, aber ich habe das Gefühl, ich werde es mögen, wenn ich es gucke.
Also es kommt halt drauf an, ob du die Videospielvorlage kennst. Weil das ist nämlich auch so mein einziger Kritikpunkt. Es ist halt 1:1 die Geschichte des Videospiels.
Ist das
Highlight. Naja, ich meine, es ist halt, wenn du das Videospiel kennst, hast du eigentlich, und man muss dazu sagen, das Videospiel ist schon sehr cinematisch, da hast du eigentlich, weiß nicht, keinen Grund, die Serie zu gucken.
Ah, krass.
Es sei denn, was ich dazu sagen wollte, es gibt aber auch so einzelne Folgen, da nimmt sich die Serie mal die Freiheit, eine eigene Geschichte zu erzählen. Und diese Folgen sind dann auch zumindest für mich das Highlight der ganzen Staffel. Aber ich hätte noch einen anderen Pick, und zwar Fallout.
Oh,
die Fallout-Serie, die ist auch sehr gut und die erzählt auch eine eigenständige Geschichte. Also du brauchst kein Vorwissen und die Geschichte steht auch auf eigenen Beinen. Es gibt auch jede Menge Easter Eggs, aber das sind so die guten Art von Easter Eggs, also die, ohne dass die so gimmicky wirken oder ohne dass die zu große Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Also ich hatte viel Spaß mit Fallout.
Ich bin auch gespannt, weil Fallout hat ja, es ist ja thematisch irgendwie sehr ähnlich zu Silo. Und da sind wir jetzt ja alle gerade mental jedenfalls schon involviert, weil Laura uns die Serie eigentlich jeden Tag empfiehlt. Und ich werde sie auch gucken, aber ich habe so ein bisschen, da bin ich gespannt, wie was für Ähnlichkeiten es zwischen den beiden Serien gibt, weil das ja, Silo ist ja auch so ein bisschen so postapokalyptisch, Leute.
Ja, leben. Gut, aber was, das ist ja alles das Gleiche dann.
Nein.
Ich finde, da gibt es schon noch Unterschiede. Der Film, alles postapokalyptisch.
Der Film spielt auf der Erde, das ist bestimmt das Gleiche.
Ja, es ist alles das Gleiche. Es ist dystopisch.
Nein, ich bin nur einfach auch gespannt darauf. Ich werde es gucken, Laura. Ich schwöre es.
In diesem Podcast. Es ist genauso wie dieser unglaublich gute Film, der dieses Jahr rauskam, der basiert auf dem Buch, was du mal gelesen hast, als du 14 war, Uglies.
Oh Gott, ich bin immer noch nicht überzeugt davon, dass ich da Zeit rein investiert habe, in diesen Film zu gucken. Man muss dazu wissen, ich habe ja das Buch nicht mal durchgelesen. Ich habe mich, nachdem ich den Film geschaut habe, also der Film Uglies ist so eine, ja genau, auch so eine dystopische Geschichte von irgendwie einer Gesellschaft, in der Jugendliche, wenn sie 16 sind, müssen die alle eine Schönheitsoperation machen, damit alle gleich aussehen und alle perfekt TM aussehen. Und das ist halt eine Buchverfilmung. Und ich habe halt irgendwann als Teenager dieses Buch gelesen und war so, okay, das Buch, die Story ist ein bisschen weird, der Trailer sieht extrem scheiße aus, aber ich muss den Film jetzt gucken, weil das ist einfach so ein Kreis, der sich schließt zu meiner Kindheit oder zu meiner Jugend. Und dann habe ich halt diesen Film geguckt und war so, ja, es ist halt genau das gewesen, was ich gedacht habe, whatever. Und danach ist mir aufgefallen, dass ich das Buch halt nicht mal zu Ende gelesen hatte. Ich habe das irgendwann abgebrochen zwischendurch. Ich weiß gar nicht genau, warum, aber
jetzt Fabian guckt gerade extrem gequält, weil wir so hart einfach sidetracken, ja, und über Sachen sprechen, die null relevant sind für diesen Podcast. Und alle freuen sich. Aber ich sage euch eins,
aber Leute, ist das?
17.32 Uhr Dienstagabends ist keine gute Zeit, um einen Podcast aufzunehmen. Die Gehirne sind eigentlich schon aus.
Vielleicht ist es aber auch die perfekte Zeit. Aber
dafür können ja die ZuhörerInnen nichts. Das haben wir uns ja ausgesucht.
Das stimmt.
Ja, dann lass uns doch mal zurück zum Thema kommen, weil was mich auf jeden Fall ein bisschen auch wundert oder überrascht hat, dass keiner von euch das genommen hat, worum es jetzt nämlich geht. Dankeschön, Buffy. denn heute geht es um eine andere Videospieladaption, nämlich um Arcane.
Ach so, durften wir das?
Wir haben die finale zweite Staffel geguckt und deswegen müssen wir unbedingt drüber reden.
Ich muss kurz nochmal dazu sagen, ich wusste nicht, dass wir auch die Serie nehmen dürfen, über die wir reden.
Why not?
Ja, weiß ich auch nicht.
Ja. Weiß nicht warum, aber ich dachte eben gerade, als du gesagt hast, dass du jetzt auch noch aufs Klo musst.
Ach so.
Okay. Das hat jetzt einfach reingepasst in diesen Podcast.
Hätte es denn deine Wahl irgendwie geändert, wenn du jetzt auch Arcane hättest nehmen dürfen, Lisa?
Gute Frage.
Okay, du denkst vorher nach, aber vorher reden wir noch ein bisschen über Werbung. Wollt ihr unsere Videos bald auf einem neuen Handy gucken? Dann schaut euch doch mal die Angebote der Vodafone Black Weeks an. Die laufen noch bis zum 4. Dezember und ihr könnt euch zum Beispiel euer neues Lieblingssmartphone ab 1 Euro sichern. Außerdem könnt ihr euch gleich noch unbegrenztes Datenvolumen im Tarif Gigamobil M für 39,99 Euro buchen. Damit könnt ihr auch von unterwegs alle neuen Videos auf YouTube ansehen und seid weiterhin up-to-date in der Film- und Serienwelt. Mehr Infos und viele weitere coole Deals findet ihr unter dem Link in den Shownotes. Und damit aus der Werbung zurück in den Podcast. Lisa, ist es dir eingefallen?
Ich konnte mich immer noch nicht entscheiden. Ich war so, Arcane ist halt auch schon richtig, also die Serie ist halt so richtig gut gemacht, aber ich kann vielleicht am Ende der Folge, ein kleiner Teaser hier am Anfang, vielleicht Leute, vielleicht werde ich mich noch entscheiden und am Ende dieser Podcast-Folge.
Genau, das wollte ich dir auch gerade vorschlagen, weil ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber ich zum Beispiel habe die zweite Staffel gestern Nacht zu Ende geguckt.
Oh.
Und dementsprechend ist, glaube ich, auch so mein Gedankenprozess noch nicht so wirklich abgeschlossen. Ich finde das auch okay, dass man dann so innerhalb einer Podcast-Folge oder innerhalb einer Vidcast-Folge dann so erkundet, wie einem das eigentlich gefallen hat, was man da gerade erst geguckt hat. Mhm. Aber bevor wir über die zweite Staffel reden, wollte ich mit euch erstmal auch so ein bisschen über die erste Staffel reden, denn das ist ja die Staffel, die Arcane so groß rausgebracht hat. Gibt ja auch nur zwei. Ich würde jetzt sagen, ausnahmsweise reden wir jetzt mal über die erste Staffel, aber auch gleich schon mit Spoilern. Ich meine, die erste Staffel ist 2021 rausgekommen. Das ist jetzt hier der Podcast über die zweite Staffel. Also wenn ihr die erste noch nicht geguckt habt, dann will ich nicht sagen, seid ihr ein bisschen selber schuld, aber ihr seid auf jeden Fall ein bisschen spät dran mit dem Ganzen. Also ich weiß noch, als Arcane damals rausgekommen ist, da war schon ziemlich schnell klar, die Leute sind mega begeistert von der Serie und ich war relativ spät dran und habe dann relativ spät erst angefangen und so die erste Folge war auch mehr so, ja, das ist eine sehr schicke Animationsserie, die kann man mal gucken Und bei mir hat es dann erst so, glaube ich, so nach der dritten Folge so wirklich Klick gemacht, wo ich dann gemerkt habe, ah, okay, so eine Serie ist das, ja, schon nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie war denn so eure erste Reaktion, als ihr damals Arcane zum ersten Mal geguckt habt?
Ähnlich, und ich kann auch nicht behaupten, dass es damals war, sondern es war eher so vor 3 Wochen oder so, weil die Serie stand nämlich auch Ewigkeiten schon auf meiner Watchlist, weil halt super viele Leute mir gesagt haben, dass die halt so cool ist. Das war aber tatsächlich gar nicht der Grund, weswegen ich die gucken wollte, also hat natürlich geholfen, aber in der ersten Staffel ist im Soundtrack ein Lied von einer meiner absoluten Lieblingsbands, Paris heißt die, Paris mit so einem V geschrieben statt einem A, und das eine Lied von denen läuft halt quasi in so einer Kampfsequenz. Und ich wollte halt unbedingt die Serie schauen, weil ich halt so war, hey, cool, da ist das Lied von denen drin und das ist voll das geile Lied. Und hab's aber irgendwie nicht gemacht. Und dann habe ich jetzt halt angefangen, weil jetzt halt die zweite Staffel rausgekommen ist. Und ich war halt so, okay, jetzt reicht's, jetzt muss ich das doch irgendwie mal gucken. Und mir ging's dann so ein bisschen wie dir, Fabian, dass ich nach den ersten 2 Folgen so ein bisschen war, so, oh, keine Ahnung, irgendwie so krass gehypt bin ich jetzt noch nicht, aber we don't know. Und dann bin ich irgendwie auf einmal so drin gewesen in der Geschichte und ich fand halt in der ersten Staffel vor allem die Geschwisterdynamik zwischen Vi und Powder, aka Jinx, irgendwie richtig cool. Oder ich fand es cool, dass man halt sich halt so, ja, es war einfach irgendwie schön erzählt, fand ich, also schön und tragisch. Und ich war natürlich auch sehr begeistert von der Animation. Also die Animation in der Serie ist ja unglaublich schön und gut gemacht. Und deswegen, ja, war ich dann wirklich eigentlich dann auch ganz, ganz gut dabei. Die Welt, oder die beiden Welten fand ich auch ganz cool. Mhm. Also ich habe mich dann auch auf die zweite Staffel auf jeden Fall gefreut. So, ja. Aber ich musste auch nicht so lange warten wie ihr. Ich habe mich jetzt auch gerade schon gefragt, wie das so war für alle Leute, die das 2021 geguckt haben, weil die Staffel endet ja auf einem krassen Cliffhanger.
Genau, ja. Wo du das Worldbuilding und die zwei Städte ansprichst, so, das war so eine der wenigen Sachen, wo ich so ein bisschen meine Probleme hatte, denn ich habe nie so ganz verstanden, und die Serie erklärt das auch nicht, in was für einer Relation stehen jetzt eigentlich die beiden Städte, weil wir haben diese Szene mit der Brücke, also offensichtlich kann man einfach von der einen Stadt in die andere über eine Brücke laufen und dann gleichzeitig fahren aber Vi und Powder in einer Szene auch mit so einer Art Fahrstuhl runter und unten sind dann so die großen Häuser und die Marktplätze und so nicht. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ist jetzt, und es wird auch die ganze Zeit von der Undercity, glaube ich, geredet. Mm. Habe ich mich jetzt die ganze Zeit gefragt, ja, was ist es denn jetzt? Sind das jetzt so Nachbarstädte, die durch einen Fluss getrennt sind? Oder ist jetzt Piltover quasi, das ist ja auch so ein bisschen so ein entsprechender Name, so Piltover, also über Zorn gebaut worden und Zorn ist unten drunter? Oder was ist es jetzt? Ich habe das nie verstanden.
Ich glaube, es ist einfach beides, oder?
Es ist tatsächlich beides, ja. Ich habe mich dann so ein bisschen eingelesen und es ist so, dass Zorn eine Minenarbeiterstadt war und da gab es wohl mal ein Unglück, da sind mehrere Minenschächte eingestürzt und deswegen ist das alles abgesackt und deswegen niedriger als Piltover. Aber es sind trotzdem benachbarte Städte.
Habt ihr eigentlich League of Legends gespielt? Ich nämlich nicht. Ich kenne halt nur die Serie und nicht das Spiel.
Also ich habe vor Jahren mal den Konkurrenten Dota, also Defense of the Ancients, gespielt. Ist ja das gleiche Spielprinzip, aber League of Legends nie. Ich habe aber auch von Leuten gehört, die League of Legends gespielt haben. Es ist vollkommen irrelevant. Also es ist vollkommen irrelevant, ob du jetzt das Spiel gespielt hast oder nicht, ob du das Spiel kennst oder nicht. Weil klar, es gibt immer Nerds, die sich in die ganzen Wikis einfuchsen und alles zu ihren Figuren lesen. Aber ich glaube, die meisten spielen einfach nur das Spiel und denen ist so, sag ich mal, die Hintergrundgeschichte relativ egal. Vor allem, da du ja, um die Hintergrundgeschichte auch erfahren zu können, musst du aus dem Spiel rausgehen und auf irgendwelche Webseiten gehen.
Ja, das habe ich auch gehört von einer Freundin, die das richtig viel spielt und die meint, es gibt halt so quasi so Hintergrundgeschichtkarten zu jeder Person, aber es ist jetzt eigentlich nicht so krass relevant sozusagen. Aber ja, okay.
Jetzt hat eine Person noch gar nichts gesagt.
Ja, wer ist denn so still da drüben am Mikrofon?
Ja, weiß nicht, wie hat denn dir die erste Staffel gefallen?
Also ich finde die Serie, ich stehe da sehr, sehr zwiegespalten gegenüber, weil es gibt viele Sachen, die ich sehr mag und es gibt viele Sachen, die ich gar nicht mag.
Dann fangen wir doch mal mit dem an, was du magst.
Ich glaube, was ich mochte, war immer dann, wenn sie Charaktermomente erwischt haben, die für mich Sinn gemacht haben, wo ich eine Tiefe gespürt habe. Spoiler, das waren nicht so viele. Ich habe tatsächlich ganz oft Probleme damit gehabt, dass ich dachte, okay, das sind, die Charaktere machen jetzt gerade Sachen, da verstehe ich die Motivation nicht. Die entwickeln sich, weil sie halt plot-driven sich entwickeln müssen, weil sie halt eine bestimmte Position dann eben einnehmen müssen. Auf dieser ganzen Skala von Gut und Böse und wer jetzt irgendwie auf welcher Seite steht. Und da ist ganz oft fehlte mir dann halt eben so dieser Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt nicht nur eine Behauptung, sondern das kommt wirklich irgendwie aus dem Charakter raus. Und dann gab es aber eben auch wirklich Momente, wo ich gemerkt habe, okay, in dem Moment ist es nicht so relevant, was für eine Motivation dahinter steht, sondern es ist dann eine echte Emotion. Und dann war ich auch sehr dabei. Ich finde, genau das Gleiche geht mir auch so mit dem visuellen Style. Ich finde, in manchen Szenen finde ich es sehr, macht's mir keinen Spaß, weil ich finde, für meinen Geschmack ist es halt oft zu schnell. Ich kann der Handlung ganz oft nicht folgen, weil ich so denke, okay, ich persönlich habe ja eh schon ein Problem damit, Animationen zu folgen, weil mir es ganz oft so geht, dass ich so denke, wer ist das jetzt nochmal? Die sehen alle gleich aus. ich hatte zum Beispiel, bis ich gecheckt habe, dass Y und Powder in dem Prolog schon vorkommen, ich halt die ganze Zeit nicht gecheckt, dass es Y ist.
Wirklich?
Ich wusste, dass es Powder ist, aber irgendwie dann habe ich die ganze Zeit gesucht danach irgendwie, wer ist denn jetzt dieser andere, wer ist denn dieser Junge mit den pinken Haaren jetzt irgendwie? Und ich habe es nicht gecheckt. Und dann irgendwann nach so, ich glaube am Ende von der ersten Folge oder so, war ich dann so, ja, es muss ja sein, also kann ja gar nicht anders sein. Und das geht mir halt leider bei Animationen halt so oft so, weil ich kann total gut reale Gesichter auseinanderhalten, also wirklich, das ist so eins meiner Geheimskills, dass ich Leute wirklich auseinanderhalten kann und auch nach Jahren wiedererkenne, aber Animationscharaktere, vergiss es. Es geht einfach nicht, wieso? Mein Gehirn ist da einfach extrem dumm. Also es geht einfach nicht. Ich habe wie so ein Brett vorm Kopf. Mhm. Und das, wenn du mit so einer Diskrepanz im Gehirn in so eine Serie reinläufst, hast du ein Problem, weil dann funktioniert halt voll vieles nicht so. Und dann hatte ich halt oft das Gefühl, dass die Dialoge sich in Plattitüden verlieren. Also wirklich irgendwie so 50.000 Mal dahergekaute Sprichwörter, du bist stark, weil du musst stark sein. Und also wirklich so, wo ich so gemerkt habe, okay, aber was sagst du denn jetzt wirklich? Also was ist der Subtext von dem Ganzen? Was willst du denn wirklich jetzt irgendwie, was willst du wirklich sagen? Also ich fand die Dialoge teilweise wirklich ganz, ganz platt geschrieben. Und das ist dann halt auch immer was, wo ich nicht gut abgeholt bin, so. Und dann gibt es wieder Momente, wo es dann halt eben funktioniert für mich so. Also es ist richtig extrem zwiegespalten. Ich glaube, ich habe ultimativ der Serie irgendwie eine 6 von 10 gegeben, weil ich echt nicht wusste, was ich mit der anfangen soll teilweise.
Spannend, okay. Weil auf IMDb hat die Serie ja mehr als 9 von 10 Punkten bekommen. Also bist du ja schon eher in der Minderheit. Wobei du bist aber auch unsere Expertin für Dialoge und für Subtext, also wenn dir die Sachen auffallen und den anderen Leuten nicht, kann ich nachvollziehen, beziehungsweise glaube ich. Aber ich meine, also wir haben ja jetzt schon gesagt, also wir finden, also Lisa und ich, wir finden die eigentlich auch ganz gut, aber so komplett ohne Kritik ist die Serie auch bei mir nicht. Zum Beispiel mein großer Kritikpunkt an der ersten Staffel ist die Figur Jinx, also ausgerechnet die Figur, also die auf den ganzen Plakaten auftaucht und die irgendwie auch alle mögen, alle sind irgendwie Fan von Jinx, aber ich konnte das nie so ganz nachvollziehen, denn in der Serie ist sie halt eine verrückte Bombenlegerin und ich mag so Figuren nicht, die einfach nur verrückt sind, weil dann habe ich so das Gefühl... Und du fragst
dich, woher das kommt? Hm? Woher kommt das denn?
Ja, durch die traumatischen Erlebnisse aus der Kindheit, wobei das, was sie da hatte, sind ja schon ganz krasse schizoide Störungen oder so. Ja,
Psychosen oder so, ne?
Ja, genau. Also ist schon sehr krass und halt auch so sehr so serienverrückt. Also ich glaube, wenn jemand in der realen Welt verrückt ist, dann verhält er sich anders. Also das fand ich so, teilweise war das ein bisschen schwierig, weil dann, ich habe das Gefühl, wenn eine Figur verrückt ist, TM, dann müssen sich die Autorinnen und Autoren keine Mühe bei so Sachen wie Motivation oder der Frage, warum verhält sich die Figur jetzt so, wie sie sich verhält, machen, weil, ja, die ist halt verrückt, die macht das halt, weil sie verrückt ist. Und das finde ich immer ein bisschen lame. Und bei Jinx hatte ich das in einigen Szenen, dass ich so das Gefühl hatte, okay, aber warum macht sie das jetzt? Was ist so ihre konkrete Motivation dahinter? Und ich habe da so keine Antwort für mich gefunden, außer, ja, die macht das halt, weil sie verrückt ist. Und das, ja, fand also ich schade.
Ich kann es nachvollziehen, dass man, dass das so teilweise dann vielleicht so ein bisschen plakativ ist irgendwie, oder das halt, was du gerade gesagt hast, dass es auch so ein einfacher Ausweg ist. Aber ich fand es bei Jinx tatsächlich ganz interessant, dass man halt so auf der einen Seite diese Situation von ihr hat, dass sie halt eben verrückt geworden ist, oder halt, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann eigentlich. Es klingt ein bisschen falsch gerade in meinen Ohren. Aber auf der anderen Seite ist halt auch immer wieder so die alte Jinx oder halt Powder so durchgeschieden in so manchen Momenten, oder zum Beispiel auch, als sie dann Vi und Caitlin gesehen hat, dass dann halt diese Eifersucht irgendwie da war und dass man halt weiß, dass, okay, es kommt halt daher, weil eben Vi sie in der Vergangenheit zurückgelassen hat oder sich eben nicht mehr um sie gekümmert hat, und jetzt gibt's halt eine neue Person, die quasi den Platz von Jinx aka Powder eingenommen hat. Und ich finde, da gab's manchmal halt so Momente, wo es dann halt immer so ein bisschen, wo es eben nicht nur war, okay, Jinx ist halt crazy, sondern so.
Naja, ich glaube, was mich daran immer wieder irritiert hat, ist halt dieses, du kannst es ja unterschiedlich erzählen. Du kannst halt sagen, okay, Nummer eins, das ist erstmal ein chemischer Zustand im Gehirn, so. Das hat sie dann schon von Geburt wahrscheinlich an gehabt. Und dann frage ich mich, wo ist das, wenn sie klein ist? Sieht man das schon oder soll man das schon sehen? Weil ich habe es nicht gesehen. Oder gibt es halt so einen massiven Trigger in der Jugend, der das dann wirklich auslöst? Und das habe ich aber auch nicht gesehen. Und deshalb funktioniert das für mich die ganze Zeit nicht, weil ich nicht so ganz verstehe, wieso ist es so? Und wird das, und das ist, das meine ich halt genau damit, wenn ich sage, viele Sachen fühlen sich wie eine Behauptung an. Und es ist halt plot-driven, so, ne? Weil es halt plot-driven. weil wir müssen sie halt so sehen. Weil dadurch treibt sie die Handlung voran.
Ja, aber ich meine, in der Kindheit hat man ja schon auch gesehen, dass sie zum Beispiel sehr anhänglich ist mit Vi, weil das eben ihre einzige Bezugsperson ist und so. Also dieses Klettenhafte zum Beispiel war ja auch schon damals da. Oder dass sie allein, dass die Tatsache, dass sie halt Bomben gebaut hat als Kind. Naja.
Ja, aber es ist halt, das reicht mir nicht. Und ich finde auch, es ist ja auch eine Beziehung zwischen den beiden, ne? Also ich meine, das ist ja im Grunde genommen, also die Beziehung zwischen den beiden befruchtet sich ja gegenseitig, ne? Also dann könnte man im Grunde genommen auch fragen, okay, warum ist Vi dann im Nachhinein, warum wird sie erzählt, als wäre sie komplett frei von irgendwelchen Episoden? Weil ich sehe bei Vi das eher angelegt in der Kindheit als bei Powder.
Also ich bin jetzt keine Psychologin, ich habe ein bisschen Angst, mich da jetzt irgendwie so weit aus dem Fenster zu lehnen und die Charaktere so dementsprechend zu analysieren. Aber ich weiß nicht, ich hatte da irgendwie nicht so, also ich habe mich da nicht so viel gefragt. Also ich glaube, für mich war das dann vielleicht irgendwie schlüssiger, oder ich habe halt nicht dieselbe Ebene angelegt, die du jetzt angelegt hast zum Beispiel. Also ich war da nicht so rausgebracht dadurch.
Ja, ich glaube, also deshalb nochmal wieder zurück, ne? Also ich glaube nicht, dass ich Ebenen angelegt habe, sondern es hat einfach was damit zu tun, ob du halt eben reinfindest oder nicht reinfindest.
Ja.
Und ich meine, keine Ahnung, es gibt Leute, die finden in Gladiator 2 rein, andere finden in Gladiator 2 rein.
Hab ich gehört, ja.
Habe ich auch gehört. Dementsprechend, also ich würde das erstmal schon so, ja, erstmal so dastehen lassen und sagen, ja, okay, muss halt, also es fing nicht, alles funktioniert für jeden, so.
Ja, das ist korrekt.
Ja, ich glaube, was ich noch sagen wollte, und ich glaube, das ist, da geht's jetzt noch ein bisschen mehr in die Tiefe rein, dass ich ganz oft noch ein zusätzliches Problem hatte, und zwar, dass da ich ganz oft das Gefühl hatte, es werden bestimmte Klischees reproduziert. Und da wollte ich euch nochmal so ein bisschen abfragen, irgendwie, ob ihr das eigentlich auch so empfunden habt, weil ich weiß, dass ich da natürlich immer mit einem sehr geschärften Auge drauf schaue und dann immer schon so, ha, irgendwie kommt mir das merkwürdig vor. Also beispielsweise ging mir das erstmal irgendwie so bei Mels Mutter, Ambessa Medarda. Da hatte ich gerade in der ersten Staffel das Gefühl, okay, da gibt es kolonialistische Untertöne, was ich ein bisschen merkwürdig fand, weil wenn man irgendwie ihr so diesen imperialistischen Machtfaktor gibt, ist es halt, also da schwingt ja noch was ganz anderes irgendwie mit, ne? Es ist halt erstmal irgendwie so die, die zwei sind die einzigen Hauptfiguren, die schwarz sind, dann hast du irgendwie direkt so dieses Klischee von der schwarzen Frau, die extrem sauer ist und Macht ausübt, die auch nicht so besonders empathisch ist. Und ich finde, das bedient halt ein Klischee so. Und das haben wir halt einfach irgendwie zu oft halt einfach in der Popkultur jetzt schon gesehen. Und das hat mir schon ein bisschen, also es hat mir ein bisschen wehgetan, weil ich halt so dachte, hey, ja, schwierig, Leute, schwierig. Und also ich habe dann auch noch mal, nachdem ich so das Gefühl hatte, habe ich dann auch noch mal mich so auf die Suche begeben und habe auch tatsächlich sehr viel gelesen darüber, dass es tatsächlich natürlich irgendwie in der Black Community halt noch mal anders irgendwie diskutiert wird. Und da wollte ich euch noch mal fragen, ist es euch auch so gegangen, dass ihr so das Gefühl hatte, okay, das irgendwie, das ist vielleicht ein bisschen zu klischeehaft?
Du müsstest, glaube ich, vielleicht nochmal erklären, was du mit imperialistischen Untertönen meinst.
Also es gibt ja, also bei Ambessa Medarda, die hat ja nun mal ein sehr klares Vorstellung von Macht und wie man Macht ausübt und wie man sich über andere Menschen stellt und andere Menschen unterwirft. So. Und inwieweit man das dann halt auch in andere Regionen reinträgt und inwieweit diese anderen Regionen dann halt, weil du halt stärker bist, auch physisch und psychisch stärker bist, wie sie sich dir dann unterwerfen müssen. Und ich finde, wenn man sich das nochmal anschaut mit unserer echten Geschichte, dann ist es halt einfach sehr interessant, dass ausgerechnet die schwarze Frau diejenige ist, die jetzt eben imperialistisch ist, weil es ja in der Realität umgekehrt war. Und dann fehlt mir da so ein bisschen so eine Ebene, wo ich so sage, okay, wo wird das denn jetzt hinterfragt und wo wird das jetzt nochmal, also was ist der Grund dafür? Und dann ist man halt relativ schnell bei dem Klischee, was halt eben genau halt häufig in der Popkultur oder auch überhaupt in unserer Gesellschaft irgendwie stattfindet, dass wenn schwarze Frauen ihre Stimme erheben, dass dann ganz oft sofort gesagt wird, oh mein Gott, die ist immer so emotional, die ist so sauer, die ist so laut. So. Und ich finde, diese Kombination bei dieser einen Figur, die halt wirklich auch sehr allein dasteht in dieser Charakterisierung, finde ich schwierig.
Also mit den imperialistischen Untertönen kann ich verstehen, warum du das siehst. Aber die Angry Black Woman Trope habe ich jetzt bei ihr nicht so gesehen. Denn, also ich muss dazugeben, ich kenne jetzt auch nicht so viele Figuren, auf die das zutrifft oder kenne mich da jetzt nicht so aus. Ich habe dann mich mal versucht, ein bisschen da reinzulesen oder zu recherchieren. Also dieser Trope kommt ja aus einer ganz anderen Zeit, kommt ja aus einer Sitcom, die in der Jim Crow-Ära geschrieben worden ist. Also in der Zeit, in der schwarze Menschen einfach noch nicht dieselben Rechte hatten wie nicht schwarze. Und da gab es eine Sitcom, in der eine Frau, eine Hausfrau, eine schwarze Hausfrau mitgespielt hat, die sehr aggressiv gegenüber ihrem Mann war und sehr rechthaberisch. Und die hat wohl diese Trope der Black Angry Woman sehr geprägt. Muss dazu natürlich auch sagen, dass die Serie natürlich von zwei weißen Männern geschrieben wurde, weil in der Jim Crow-Ära wäre es, glaube ich, undenkbar gewesen, dass da auch dass auch nur jemand mitwirkt, der nicht weiß ist. Aber ich finde, also das ist Ambessa Medarda ist für mich keine Angry Black Woman. Denn wenn wir sie uns in der ersten Staffel vor allem anschauen, da ist sie so, also vor allem in der ersten Staffel ist sie ja tatsächlich noch sehr charismatisch. Also sie kommt ja in Piltover an und so, hey, Tochter, na, wie freust du dich, mich zu sehen? Und sie genießt so das Leben in Piltover. und so, sie lässt so nur so, also für mich unterschwellig fallen oder so mal nur so nebenher fallen, dass sie eigentlich so auf die Bewohnerinnen und Bewohner von Piltover so ein bisschen herabblickt. Aber wenn sie mal wütend ist, dann ist das so eine kalte Wut, so eine sehr berechnende, kalte Wut. Und ich habe sie da nicht so als diese Black Angry Woman wahrgenommen, sondern mehr als so jemand, der im Hintergrund die Fäden zieht und dann eiskalt zuschlägt. Und das ist nicht der Black Angry Woman Trope. Der Black Angry Woman Trope, das ist, weiß nicht, ob ihr Drawn Together kennt, da gibt's ja die Foxy Love. Das ist so Frauen, die so diese sassy sind, so. Das ist nicht am besten mehr da. Die ist nicht sassy.
Nee, weil da kommt genau dieses Imperialistische, finde ich, rein, ne? Dieses Zwei-Klassen-Denken. Dieses, ich stehe über dir und ich bin kalt und ich bin, ich bin übermächtig, so. Also das sehe ich miteinander ganz eng verknüpft und ich glaube, also ich verstehe total, was du sagst, so, ne? Und ich stimme dir da auch zu. Es entspricht nicht diesem Sitcom Angry Black Woman, aber ich glaube, es ist ja mittlerweile auch so, dass es nicht nur ein filmisches Trope ist, sondern dass es eben auch in unserer Gesellschaft stattfindet und dass die Kritik von schwarzen Frauen ganz oft als sauer oder als also zornig wahrgenommen wird und dass da eben einfach noch so eine Aggression da drin liegt. Und ich finde, eine Aggression liegt bei ihr drin. Also ich finde, sie ist von allen Charakteren einer der aggressivsten Charaktere, ja, weil eine Jinx ist alles Mögliche, aber nicht erstmal aggressiv. Die Aggression kommt hinten dann auch so mit rein, so. Also ich finde, sie ist mit Abstand diejenige, die irgendwie am aggressivsten ist. Ja. Oder geht's euch da nicht so?
Ja, also ich finde, dass ihr Grundzustand einfach angry ist. Also wenn man das so quasi sieht. Also ich finde, sonst bin ich da eigentlich auch eher, da war ich jetzt auch eher bei Fabian, dass ich diesen angry Black Woman Trope als so was Emotionales und Unkontrolliertes quasi kenne, dass das diese Repräsentation ist. Ambersa Medada ist ja, also ich weiß gar nicht, ob die überhaupt mal wirklich gelächelt hat in der ganzen Serie.
In der ersten Staffel.
Oh, okay. So. Ah ja, du, als sie ankam und dann das ihr Leben gelebt hat, so okay. Aber sonst kommt sie ja in den Raum und es guckt eigentlich auch schon irgendwie sauer. Und sie versprüht halt schon so eine Grundstimmung.
Eine Gefahr auch.
Gefahr, genau. Obwohl ich sagen muss, dass jetzt, wenn man, ich verstehe auch deine Gedanken zu dem Imperialistischen. Aber ich habe mich gerade auch gefragt, diese ganze Serie und diese ganzen Figuren und die ganze Welt spielt ja quasi, es ist ja eine Welt, die von Gewalt getrieben ist. Und die Leute wachsen ja quasi in diesem Umfeld auf und werden quasi auch in diese Richtung alle gedrängt. Und es gibt ja eben auch diese Zwei-Klassen-Gesellschaft. Da kann man vielleicht eher fragen, ob die Serie insgesamt, dass sozusagen, wenn die Serie das in den Raum stellt, das dann genug ausklamüstert, wisst ihr? Also dass die Serie schmeißt das ja schon so hin als Thema, aber ob es dann quasi wirklich auch so aufgelöst wird oder genug betrachtet wird oder da genug ins Detail gegangen wird vielleicht auch. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall finde ich es generell aber relevant, dass man, also ich achte eigentlich auch, also ich bin, habe das Gefühl, ich habe da eigentlich auch so einen Blick für solche, wenn so Tropen in Filmen und Serien vorkommen, wir alle ja. Ich finde es auch auf jeden Fall wichtig, dass du das ansprichst. Ich muss gerade dran denken, dass hier wegen diesem Emotionalen und Black Women, als Kamala Harris halt aufgetreten ist und Leute meinten dann, dass sie zu laut gelacht hat.
Ja.
Das ist, glaube ich, genau das eigentlich.
Also ja, genau,
im Real Life.
Ja. Genau. Und ansonsten, und ich glaube, das ist halt sowas, was halt vielleicht schon so ein bisschen auserzählt irgendwie oder durchgekaut worden ist. Ich finde, gerade in der ersten Season ist es noch so, dass weibliche Körper schon sehr oft so gefilmt worden sind, gefilmt, gezeigt werden, dass ich so denke, ja, okay, das ist halt wirklich irgendwie so der Male Gaze, also der männliche Blick irgendwie auf die Körper, ne? Also man muss dann halt noch so ein bisschen Sideboob sehen und man muss dann noch mal eine Silhouette und eine Hüfte sehen und so. Das ist schon sehr auf Körper fokussiert, die Serie. Und es ist eigentlich in der ersten Staffel weniger auf männliche Körper fokussiert, in der zweiten Staffel kommt das dann mehr. Genau. Das war das auch
finde ich interessant, weil es gibt in der ersten Staffel eine Szene, in der eine Figur halb nackt zu sehen ist, und das ist eine männliche Figur. Nämlich
ja, aber Nacktheit Jace. Aber Nacktheit heißt ja nicht gleich.
Naja, aber wir sehen seinen gestellten Körper im Fackelschein der Öfen. Und also das ist schon auch sexuell aufgeladen.
Ja, aber es ist auch ein männlicher Blick.
Das verstehe ich nicht.
Das heißt nicht, dass es ein weiblicher Blick ist da drauf. Also ich weiß nicht, ob du irgendwie Sparta gesehen hast. Das ist auch ein männlicher Blick auf männliche Körper.
Also auf jeden dürfen Frauen Männermuskeln nicht sexy finden, oder ich verstehe das nicht.
Nee, es geht ja gar nicht mehr erst um sexy, sondern es geht tatsächlich darum, wer wird durch diesen Blick erstmal bedient und wie findet visuelles Storytelling statt. Und ich würde behaupten, dass das oft und auch irgendwie, und ich meine, das siehst du auch reproduziert ganz oft durch Regisseurinnen, dass wir einfach einen bestimmten Stil etabliert haben, einen visuellen Stil etabliert haben, der erstmal aus einem männlichen Blickwinkel kommt. Und es gibt jetzt erst so langsam Filme und Serien, wo man das mal aus einem diverseren Blick sich anschaut. Also ich glaube, Heartstopper ist dafür ein ganz gutes Beispiel. Da sieht man dann erstmal, was der Unterschied eigentlich ist, ne? Also wie halt irgendwie Körper eingefangen werden. Weil nur, weil wir uns irgendwie fokussieren auf männlichen Körper, heißt es noch lange nicht, dass es nicht auch Teil des patriarchalen Bilds ist, ne? Weil ich meine, das ist ein gestählter Körper, der ist vorher noch ein Wissenschaftler, da wird dann noch nicht nackt gezeigt. In dem Moment, wenn er dann anfängt, irgendwie rumzukloppen und Muskeln aufzubauen, dann darf man ihn auch nackt sehen. Warum sieht man nicht vorher auch einen ungestählten, nackten Körper so? Warum sieht man immer nur die, also warum wird Attraktivität mit Stärke gleichgesetzt? Das ist halt die Frage, die dahinter steht.
Ich finde auf jeden Fall, dass von den ProtagonistInnen die Körper generell alle sehr idealisiert sind. Wobei zum Beispiel, ach, wie heißt sie denn jetzt? Ah, die quasi Kollegin von Jinx und Medarda ja eigentlich auch, die haben ja eigentlich so ein bisschen quasi nicht diese klassische, ich nenne es jetzt mal Anime-Figur, sondern sind ja auch kräftiger, da im Fall von
Sind beide schwarze Frauen.
Stimmt, ja.
Du meinst den Bodyguard von Silco?
Ja, die mit der Prothese, mit dieser krassen Kanone an dem Arm.
Sind beide schwarze Frauen interessanterweise und allen Dingen, und bei denen funktioniert es dann halt über Muskeln. Also die sind ja beide extrem muskulös.
Ich habe gerade gedacht, also bei mir, wo es mir ein bisschen aufgefallen ist, vor allem mit dem Male Gaze, ist bei Caitlin, da war ich schon so ein bisschen so, ja gut, okay.
Naja, ich finde auch, es gibt eine Szene in der ersten Staffel, wenn ihr euch da erinnert, wenn Y Kate mit runternimmt in die Unterstadt. Und dann muss Kate Parkour machen. Also Nummer eins hat sie ja irgendwie erstmal so ein Mini-Röckchen an und dann rennen die da irgendwie über die Dächer runter. Und immer wenn Y gezeigt wird, dann ist sie halt extrem kraftvoll, springt durch die Luft und die Musik ändert sich komplett. Also es ist so ein Beat. Und wenn man Kate sieht, dann stolpert die da runter, rutscht rum. Ist kein Beat mehr, sondern es ist halt so.
Aber Kate lebt halt das Enforcer-Life und nicht das von der Unterwelt gestellte
genau.
Aber es ist ganz Street-Life.
Aber sie ist ja, ich meine, Enforcer, ne? Also sie ist Polizistin. Also eigentlich, also das verstehe ich nicht so ganz genau, warum das gegenübergestellt wird. Also es wird tatsächlich gegenübergestellt, irgendwie so, guck, da ist irgendwie das. Also es wird ganz klar gesagt, das ist cool und das ist nicht cool. Und es ist aber auch schon wieder so eine Disqualifikation von klassisch, also das, was halt wir als klassisch weibliche Attribute dann eben verstehen, nämlich dieses ein bisschen weiche, nicht so kraftvoll, vielleicht ein bisschen tollpatschig. Wobei ich glaube, das ist kein weibliches Attribut per se, aber trotzdem, also es spielt da so ein bisschen mit rein. Und das wird uns aber, also es ist ganz klar, was die Serie damit sagt. Also sie sagt, das ist nicht cool. Aber guck Vi an, die ist cool.
Ja, Vi ist auch wirklich cool.
Wobei ja aber auch Caitlin später Szenen hat, in der sie sehr cool dargestellt wird.
Ja.
Also in der Szene jetzt vielleicht nicht, aber später ja schon auch.
Ja, aber weil sie hier toughened up, so, ne? Also sie wird dann halt irgendwann stärker. Also sie muss.
Ja, aber sind theoretisch ja noch bei der ersten Staffel.
Wir sind theoretisch noch bei der ersten Staffel, ja. Jetzt wollte ich noch was sagen zu, ach ja, ich wollte die Serie ein bisschen noch in Schutz nehmen, dass, es kann sein, dass da immer noch der Male Gaze bedient wird, aber ich finde, die Figuren sind im Vergleich zu anderen animierten Serien oder auch zur Computerspielvorlage deutlich entsexualisiert. Also die ganzen Figuren gibt's ja schon alle auch im Spiel, und wenn ihr euch zum Beispiel Jinx anguckt, die trägt halt im Spiel ein Bikini. Mhm. Oder Vi sieht halt aus wie ein Supermodel mit so Boxhandschuhen. Mhm. Und ich fand das sehr schön, dass sie die ganzen Figuren also realistischer gezeigt haben. Also dass die halt aussehen wie Menschen und nicht alle, also sie sind immer noch sehr schön, sie sind immer noch alle super sexy. Aber ich finde, im Vergleich zur Vorlage, zur Videospielvorlage oder auch im Vergleich zu anderen animierten Serien ist das alles deutlich entschärfter, und das fand ich sehr gut.
Also bin ich bei dir, absolut. Und ich glaube auch, also nur nochmal irgendwie auch, dass ihr da draußen es richtig versteht, ich schmeiß halt jetzt so Sachen in einen Raum, die mir halt durch den Kopf gegangen sind, als ich die Serie geschaut habe, und ich komme halt einfach von einer anderen, ich komme halt aus einem anderen Hintergrund so, und deshalb ist es für mich halt natürlich in dem Moment interessant, irgendwie darüber zu sprechen. Ich finde es aber auch total richtig und relevant, dass du das sagst, ne? Dass du sagst, irgendwie für mich war das jetzt nicht irgendwie so wichtig, und ich sehe, dass da irgendwie eine totale Entwicklung stattgefunden hat, gerade in dem Genre. Und da bin ich bei dir. Also sehe ich auch, dass eine Entwicklung stattgefunden hat und dass wir hier sehr diverse Frauencharaktere in auch Machtpositionen sehen, die tatsächlich sehr viele gute Momente irgendwie auch miteinander haben und auch miteinander sehr viel kommunizieren. Und es geht nicht irgendwie um Männer, ne? Also es ist, hält irgendwie dem Test statt. Aber es ist... Also es geht ja immer noch ein bisschen, man kann ja immer noch Sachen sehen, man kann ja immer noch sagen, vielleicht ist es immer noch so ein Klischee so, und vielleicht ist ja die zweite Staffel schon weniger, sehr 3 Jahre später, vielleicht hat die schon weniger Klischees, so, kann ja sein.
Das wäre ja eigentlich der perfekte Übergang, um dann mal über die zweite Staffel zu sprechen, ne?
Ja.
Ja, könnte man machen, ne? Könnte man auch mal nach einer halben Stunde, könnte man auch mal über die zweite Staffel reden. Also würde ich sagen, gehen wir doch mal zur zweiten Staffel. Die, wie immer, sprechen wir am Anfang erstmal spoilerfrei drüber. Das heißt, wenn ihr jetzt die zweite Staffel noch nicht geguckt habt oder vielleicht auch noch nicht ganz fertig seid, dann ist das kein Problem. Und jetzt würde ich die sehr offene Frage einfach mal an Lisa stellen. Lisa, wie hat denn dir die zweite Staffel gefallen?
Fabian. Ich muss sagen, die zweite Staffel fand ich nicht so gut wie die erste. Also nach der ersten war ich wirklich sehr, also wir haben jetzt ja ganz viel auch sehr, sind wir gleich sehr in die Tiefe gegangen mit der ersten Staffel, aber jetzt auch von der Geschichte her und so, hatte ich echt Spaß mit der ersten Staffel. Und die zweite Staffel wurde jetzt ja aufgeteilt in so 3 Teile, was ja quasi eigentlich alles immer so 3 Folgen, so eine Mini-Staffel waren.
Das und war aber in der ersten Staffel auch schon so. Also das die 3 Folgen haben immer so einen Akt ergeben.
Ja, ja, aber die wurden nicht, aber die wurde es auch so veröffentlicht?
Das weiß ich nicht mehr. Das ist schon so lange her.
Nee, ich weiß es ja auch nicht, weil ich es ja erst vor ein paar Wochen geguckt habe. Naja, sorry, Fabian hat gerade sein Mikro und, oder war es Buffy, die Katze? Ja,
natürlich war es Buffy.
Ja, okay, Buffy. Buffy. Au. Nein, ich will nicht in der Kamera sein, ich will nicht für meine Taten belangt werden. Okay. Ich habe mich gerade erschrocken.
Bitte ein Fahndungsfoto anfertigen.
Genau. Soll ich schon mal weiterreden, bis Fabian seine Mikrosituation geklärt hat? Wo ich denn stehen geblieben? Ich muss sagen, die Staffel hat mich zwischendurch so ab der Hälfte irgendwann so teilweise ein bisschen verloren. Ich finde, an sich finde ich halt, also ich finde die Geschichte zwischen Vi und Jinx interessant. Ich finde irgendwie auch die Geschichte von Vi und Caitlin interessant. In der zweiten Staffel hat man jetzt ja auch noch mal mehr, hatte Caitlin jetzt ja auch noch mal so eine Transformation, wo man hat dann gesehen hat, wie sie eben mit der Trauer, mit einem einschneidenden Erlebnis in ihrem Leben umgegangen ist und was das für Konsequenzen auch hat oder haben könnte oder wie quasi sich ihr Charakter in der Staffel verändert. Dann gibt's ja noch die ganze Geschichte mit Victor und Jace, ist an sich ja auch eine Geschichte von, das hat sich ja quasi umgedreht, die Dynamik. In der ersten Staffel war es ja so, dass Victor derjenige immer war, der Jace ermahnt hat, quasi nicht zu weit zu gehen in der Entwicklung von Hextech. Und das war ja auch immer ganz spannend, weil es immer so ein bisschen darum ging, quasi, ja, eigentlich war es ja so eine ethische Frage bei dieser Produktion oder inwiefern man Hextech quasi einsetzen sollte. Und in der zweiten Staffel wurde es halt so umgedreht, dass Victor quasi dann derjenige war, der halt so, ja, mehr auf der Seite war von, wie man Hextech dann halt nutzen kann oder es dann auch gemacht hat. Und ist auch interessant. Dann gibt's halt diese Geschichte mit Mel und diesem Orden. Fand ich an sich auch einen interessanten Gedanken, das reinzubringen. Dann natürlich noch Jinx. Und es war halt sehr, sehr viel. Und es sind ja auch alles Sachen gewesen, finde ich, jetzt hier Lisa-Monolog an der Stelle, die ja auch alle in der ersten Staffel schon irgendwie aufgemacht wurden als Topf. Aber trotzdem wurde sich in der ersten Staffel meines Erachtens irgendwie auf so weniger Sachen fokussiert. Ich glaube, da war es vor allem Vi und Jinx und dann halt noch Victor und Jace. Und irgendwie in der zweiten Staffel ist mir das alles so ein bisschen um die Ohren geflogen. Und ich glaube, das liegt auch, also genau, einmal daran, dass halt diese ganzen Sachen, die sie aufgemacht haben, dann so, oh mein Gott, wir müssten das alles noch irgendwie jetzt erzählen. Aber hier ist auch noch diese neue coole Sache, die wir machen könnten. Und jetzt ballern wir auch noch mehr geile Effekte raus, was geil aussieht, aber uns auch vielleicht verwirrt. Und dann ist hier nochmal eine so eine Folge, die irgendwie auf einmal was komplett anderes passiert und irgendwie quasi eine Vision auch irgendwie ist, wie etwas anders hätte sein können. Kann man ja später nochmal drauf aufgehen. Eingehen. Genau, ich weiß nicht, ob es schon Spoiler ist an der Stelle. Ja, da war ich jetzt sehr emotional, aber ich muss sagen, zwischendurch saß ich auch echt so ein bisschen da und dachte so, oh, was passiert jetzt hier? Ist nicht eben noch das passiert und jetzt passiert das? Ich weiß nicht, vielleicht war ich auch zu müde, als ich diese spezifischen Folgen dann geguckt habe. Und weil ich glaube, ganz viele andere Leute hatten nicht das Problem. Ich weiß nicht, vielleicht hattet ihr das Problem? Oder seid ihr jetzt so, ja, das war alles völlig logisch und entspannt. Das ist
eine voll straightforward Geschichte. A, B, C, Bums, Ende.
Ja, okay, cool. Ist das Ironie oder ist das keine Ironie?
Ein bisschen Ironie drin. Ja. Nee, ich bin da teilweise bei dir. Ich glaube, ich hatte irgendwie ganz oft das Gefühl, dass die Serie halt jetzt Vibes ist und nicht mehr irgendwas anderes. Also ich hatte.
Nicht mehr Vi, sondern Vibes.
Ja, nicht mehr Vi, sondern Vibes. Aber es ist halt so, also ich bin dann so mitgefloatet oft.
Ja.
Weil man dann halt doch auch so durch die Bilder dann halt irgendwie so reingezogen wird und dann, ich finde, man kann ganz oft schauen und nicht zuhören. Und mir ist es aber ganz oft so gegangen, dass dann was gesagt wurde, wo ich dachte, oh, jetzt habe ich wieder was verpasst. Und dann musste ich wieder zurückspulen 10 Minuten, weil ich dachte, jetzt habe ich 10 Minuten einfach so gestarrt einfach nur und habe so gesehen, aber habe nicht zugehört.
Aber ich hatte das auch ein paar Situationen, wo ich bin auch wirklich so mitgeschwommen, wie du es gesagt hast. Also es war nicht so, dass ich dann irgendwie so eine schwere Zeit hatte, aber es hat mich irgendwie so mitgetragen. Mhm. Und dann hatte ich aber auch ein, zwei Sachen, wo ich so war, okay, ich glaube, sie haben gerade das gesagt, aber irgendwie wirkt es gerade sehr überraschend auf mich. Ich glaube, ich sprühe jetzt nochmal zurück und gucke, ob sie es wirklich gesagt haben. Und dann haben sie es meistens auch gesagt. Mhm. I don't know.
Also in den Kommentaren zu unserem Arcane-Video haben die Leute ja auch angefangen, so ein bisschen über die zweite Staffel zu diskutieren, was ich ganz interessant fand.
Ja.
Und da hat auch jemand drunter geschrieben, dass sich die zweite Staffel so anfühlen würde, als wäre eine Geschichte für 3 Staffeln oder mehr nur in 2 Staffeln gequetscht worden. Und also ich empfinde das auch so, dass wir eigentlich ja in der ersten Staffel, was ich so cool fand, eine relativ simple Geschichte haben. Also die Geschichte von 2 Schwestern, die durch das Schicksal oder die Umstände auseinandergerissen werden und die dann versuchen, sich wieder zusammenzuraufen oder eben auch so auf so einem Kollisionskurs geschickt werden. Und dann hast du parallel halt noch die Geschichte von Piltover und Zorn, also 2 Städte, die irgendwie Nachbarn sind, aber auch irgendwie in Konkurrenz zueinander stehen. Und dann, was macht jetzt die 2. Staffel daraus? Und ich fand, also ja, mir ging es da genauso, dass da auf einmal eben ein Fass aufgemacht wird, dass ich überhaupt, ich lasse es jetzt absichtlich abstrakt und vage, aber es wird halt noch ein neuer Storystrang aufgemacht, den ich überhaupt nicht hab kommen sehen. Da war ich dann auch so sehr überrascht. Und letztlich ist es so, also ich find's toll, dass sie diese Geschichte erzählt haben. Da können wir dann auch im Spoiler-Part noch ein bisschen tiefer drüber drauf eingehen, ob das jetzt auch wirklich, also ob sie es wirklich geschafft haben, eine runde Geschichte zu erzählen. Also ich bin, also das war schon irgendwie mutig, diese Geschichte zu erzählen. Aber ich glaube, es ist ein bisschen zu viel für zu wenig Folgen. Und vor allem ein Problem, das ich so hatte, ist so, was ist denn jetzt die Prämisse der 2. Staffel eigentlich? Also worum geht's denn eigentlich? Muss man vielleicht erklären, was ist eine Prämisse? Also Prämisse wird zum Beispiel im Bereich des Geschichtenschreibens verwendet. Also eine Prämisse ist quasi die Quintessenz der Geschichte, die sich in einem Satz zusammenfassen lässt und die hinter den wichtigsten Plotpoints steckt. Also das ist so, Autorinnen und Autoren hassen die Prämisse, weil dann hast du eine coole Szene geschrieben oder so und dann fragt dich jemand, ja, was hat das mit der Prämisse zu tun? Ich so, fuck, gar nichts. Ja, okay, muss ich wieder streichen. Also, natürlich jetzt, man muss eine Prämisse, also was ist,
ich hab's, glaube ich, noch nicht, Kill Your Darlings.
Ja, Kill Your Darlings. Ich habe es vielleicht noch nicht ganz richtig gut erklärt. Also vielleicht noch als Beispiel. Die Prämisse von der Pate ist, Loyalität der Familie gegenüber führt zu einem kriminellen Leben. Oder
immer.
Ja, immer.
Kann man so
oder
stehen
die,
lassen.
Die Prämisse von Dirty Harry ist, die Gerechtigkeit triumphiert, weil der Protagonist gewalttätiger ist als die Verbrecher.
Das ist alles sehr dark, aber korrekt.
Ja, also ich hoffe, ihr habt jetzt so ein bisschen verstanden, was eine Prämisse ist. Eine Prämisse ist also eine Art Mini-Inhaltsangabe vermengt mit den Themen, die in der Serie oder dem Film behandelt werden. Und wenn wir uns so anschauen, was war denn jetzt so die Prämisse der ersten Staffel? Denn die Prämisse der ersten Staffel ist das, also was ich eben gesagt habe, so 2 Schwestern werden auseinandergerissen. Wir haben eben eine Stadt, 2 Städte, die aneinander geraten und kurz davor sind, irgendwie einen Bürgerkrieg auszubrechen. Und jetzt in der 2. Staffel kommt da irgendwie noch eine ganz andere Prämisse hinzu. Also ich habe nicht so das Gefühl, dass sie hier so eine Prämisse haben, die sich durchgezogen hat, sondern da kommt halt für mich völlig aus dem Nichts noch ein neuer Storystrang hinzu. Und das beeinflusst dann natürlich auch alles andere. Also deswegen war ich so, ja, das ist schon cool, dass ihr das erzählt und es sieht auch cool aus. Aber es macht so ein bisschen die Geschichte kaputt, die ihr davor versucht habt zu erzählen.
Ich muss jetzt aber auch noch mal dazu sagen, jetzt abgesehen von der Geschichte, fand ich aber noch mal die Animationen auch in der 2. Staffel fast noch ein bisschen cooler oder auch experimenteller als in der 1. Staffel. Es gab ja ganz viel, wo so auch, also noch mehr wurde mit so unterschiedlichen Animationsstilen auch gearbeitet. Also ich glaube, es gab ja auch teilweise so 2D-Elemente eingebettet in das 3D und ja, es sah auch wieder super schön aus und ich war trotzdem immer noch, ich war trotzdem noch gespannt, so was die Charaktere machen, auch wenn manchmal zu viele Charaktere zu viel gemacht haben. Also ich würde jetzt nicht sagen, es wird die Staffel jetzt nicht in die Tonne treten oder so. Ich war nur so ein bisschen, ich fand die erste Staffel einfach irgendwie besser und stringenter. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Eine Kritik, die ich auch gelesen habe, ist zu viel Musik. Also jemand in den Kommentaren hat das die TikTokisierung von Arcane genannt. Nice. Ganz so weit würde ich nicht gehen. Und zwar ist es, glaube ich, die ersten 4 Folgen von der 2. Staffel fangen alle mit einer Musikmontage an. Und das war too much, fand ich. So, das, wenn du wirklich jede Folge gleich anfängst, wird's irgendwann formelhaft. Und in einem Behind the Scenes oder in einem Making of hat das der Co-Showrunner Christian Linke hat das so schön gesagt. Sie haben in der ersten Staffel immer nach so speziellen Momenten gesucht, die sie durch einen Song irgendwie stärker machen konnten. Mhm. Also durch so eine Musikmontage. Und das hat in der ersten Staffel auch gut funktioniert. Es gab so einen Moment, da war es so, okay, das ist jetzt ein bisschen Style over Substance. Hier wollt ihr einfach nur cool sein.
Was okay
aber in ist. Aber in der zweiten Staffel war es deutlich, dass sie so, oh, hebt euch doch die coole Musik für so wirklich pointierte Charaktermomente auf. Ballert doch nicht alles voll. Man muss allerdings dazu sagen, das hat jetzt mit einer TikTokisierung, glaube ich, nichts zu tun, sondern Christian Linke, der war halt vorher Lead Composer von Riot Games. Der war, bevor er bei Riot Games gearbeitet hat, in einer Band. Also Geil. Der hat einen musikalischen Background, deswegen ist es jetzt, und der hat Musikvideos vorher für Riot Games gemacht. Also insofern ist es jetzt nicht so überraschend, dass er versucht, möglichst viel Musikvideos auch dann in seine Lieblingsserie reinzupacken. Aber ich weiß nicht, wie ging's denn euch mit der Musik?
Ich finde das richtig cool. Ich finde das ein richtig cooles Element der Serie, dass das so verwoben ist mit dieser musikalischen Untermalung. Und in der ersten Staffel ist mir das auch aufgefallen, dass das halt bei besonderen Momenten mehr eingesetzt wurde. In der zweiten Staffel habe ich das Gefühl, ich glaube, es gab so ein, zwei ruhigere Songs. Ich glaube, einer davon müsste Heavy is the Crown von Linkin Park gewesen sein. Ich glaube, das war vielleicht sogar der Song für die Spoiler, für eine traurige Szene, die in der Serie ist. Okay. Ich bin auch sehr, ich bin ein bisschen biased, ein bisschen beeinflusst, weil, man muss sagen, mein Musikgeschmack ist sehr breit gefächert. Ich höre unterschiedliche Sachen. Also ich höre halt so Popmusik ganz viel, so ein bisschen so Elektropop-mäßig. Ich höre richtig krass viele Soundtracks, also Film-Soundtracks und ich höre halt auch genau so eine Musik, die in Arcane ist. Ich habe ja schon gesagt, dass in der ersten Staffel war ja von einer meiner Lieblingsbands Song drin. Jetzt in der Staffel, natürlich Linkin Park. Und dann ist auch noch eine Künstlerin namens Ashniko drin mit dem Song. Dieser Paint the Town Blue, das war, glaube ich, auch so ein Anfangssong von der vierten Folge oder sowas.
Ja.
Und den habe ich gottlos rauf und runter geballert die letzten zwei Wochen. Deswegen freue ich mich halt schon irgendwie einfach deswegen auch über die Musik. Aber ich kann das Argument verstehen, dass vielleicht die noch ein bisschen pointierter in der ersten Staffel eingesetzt wurde. Aber für mich ist das eigentlich generell ein Pluspunkt. Genau.
Ich finde, sowas kann manchmal richtig gut funktionieren. Ich glaube, mir hat es in der zweiten Staffel hat so eine dramaturgische Konsequenz irgendwie ganz oft gefehlt, ne? Also warum gibt es irgendwie am Anfang von, glaube ich, den ersten drei Folgen immer eine musikalische Sequenz und warum dann nicht mehr? Also es ist immer so so ein bisschen wie irgendwie und dann ist das passiert und das erzählen wir jetzt halt irgendwie mal in zwei, drei Minuten irgendwie mit einem Song. Aber es ist halt kein Stilmittel, was dann immer wieder benutzt wird und was dann irgendwie so zu dem Charakter der Serie gehört, sondern es passiert halt sehr, sehr random. Und ich glaube, das hat mich so ein bisschen gestört, dass ich nie so richtig wusste, okay, warum passiert das denn? Ist es einfach nur, weil du jetzt gerade mal Bock drauf hast, diesen Song reinzuballern?
Ich glaube schon, sehr oft war das.
Ja, und da frage ich mich dann aber auch irgendwie, und das vielleicht auch nochmal in Kombination mit wahnsinnig viel Fanservice, was in der zweiten Staffel passiert, der da seinen Weg reingefunden hat. Da habe ich dann auch irgendwie so gedacht, okay, das ist schon schön natürlich, weil klar, die wissen natürlich ganz genau, wer ihre Audience ist und was die für popkulturelle Vorbilder haben und wo dann, also was dann irgendwie quasi bei uns dann irgendwie so ankommt, ne, wenn dann irgendwie Game of Thrones zitiert wird, wenn dann Alien zitiert wird, wenn dann Star Wars zitiert wird, dann sind wir alle so, oh, warte mal, das habe ich schon mal gesehen. Aber mich reißt's raus. Weil ich nämlich nicht weiß, warum es passiert.
Ich finde, in manchen Momenten war es halt, wenn es am Anfang der Folge war, gab es dann halt so eine Collage quasi, was dann so ein bisschen wie so ein Mini-Epilog ist, wo man dann quasi weiß, was in der Zwischenzeit passiert ist. Wobei ich auch argumentieren würde, was ich ein paar Mal dachte bei den Songs, dadurch, dass man halt diese Songs unbedingt reinnehmen wollte und die ganz häufig mit so Kämpfen unterlegt sind oder die Musik eigentlich die Kämpfe unterlegt, sind die Kämpfe manchmal so ein Ticken zu lang. Da bin ich so, das hätte ich dann quasi, das ist vielleicht genau das, was du gerade meintest, dass man das so aus dramaturgischer Sicht gar nicht so lang hätte machen müssen. Aber leider war der Song hier zu lang oder leider wollten wir so viel von dem Song mit reinnehmen. Mhm. Ja, also mich hat's nicht rausgebracht, muss ich sagen.
Ja, Musik ist ja so eines der Dinge, die ganz krass Geschmackssache sind. Insofern kann ich das nachvollziehen.
Mein Geschmack in dem Fall.
Ich finde, wir müssen langsam in den Spoiler-Part kommen, denn einige Sachen können wir einfach nicht besprechen ohne Spoiler. Deswegen würde ich jetzt zum Abschluss des spoilerfreien Parts euch noch eine gemeine, fiese Frage stellen, nämlich, ist Arcane die beste Animationsserie aller Zeiten? Lisa, was meinst du?
Wieso ich? Aller Zeiten? Mhm. Ich habe ja, das würde ja implizieren, dass ich jetzt alle Sachen gesehen habe. Also rein subjektiv würde ich sagen, dass Avatar die beste Animationsserie aller Zeiten ist, weil die süß ist und cool geschrieben und so.
Ja, das würde ich leider auch sagen. Also es ist natürlich gemein. Warum fragt ihr jetzt
nicht die Expertin für Animation?
Ja, du bist raus, Laura.
Laura, ich hab eine Serie, die auch animiert ist und die ich so viel besser fand als Arcane.
Welche?
Ich wollte gerade irgendwas richtig Dummes sagen. Aber nein, ich meine BoJack Horseman.
Oh ja, okay, BoJack Horseman ist wirklich auch eine gute Serie.
Weil die ist so schön sad.
Die ist wirklich traurig.
Die ist halt nicht ganz so, also die lotet die Grenzen des Genres, des Animationsserien-Genres jetzt nicht so aus wie Arcane. Also Arcane ist halt, da steckt halt sehr viel mehr Pizzazz hinter. Aber von den Figuren her, von den Charaktermomenten her, ist BoJack Horseman noch auf einer ganz anderen Ebene, würde ich zustimmen.
Ich finde, sie lotet, genau deshalb würde ich behaupten, sie lotet es sogar noch mehr aus, die Grenzen des Genres, weil sie sehr viele Sachen macht, wo sie Animationen dafür nutzt, weil man es nämlich mit Live-Action so nicht hingekriegt hätte. Hm. Und dann noch weiter so die Grenzen auslotet und dann halt irgendwie sagt, okay, wir sind aber trotzdem mega tief und wir sind mega psychologisch.
Ja, man muss dazu sagen, ich hab's nicht zu Ende geguckt, BoJack Horseman.
Ich hab's auch nicht zu Ende geguckt, Fabian. Ich habe irgendwie angefangen, fand's richtig gut und dann habe ich's vergessen.
Das ist ein weiterer Fleck der Schande, aber ich hole das irgendwann nach.
Ich habe sogar mal ein Video geschrieben über BoJack Horseman für unseren YouTube-Kanal.
Stimmt, existiert das noch da drauf? Oder?
Ja, ich glaube schon, bestimmt. Geil.
Ja, guck das mal, Leute, ist doch super.
Guck das mal, ja.
Aber nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Ich finde auf jeden Fall, dass Arcane visuell auf jeden Fall vielleicht die, weiß nicht, also wie gesagt, ich habe nicht alles jemals gesehen. Vielleicht können andere Leute, die noch mehr Animationsserien gucken, auch, vielleicht haben die noch einen Favoriten, wo die sagen, das ist visuell noch mal viel besser als Arcane. Aber ich finde, das spielt da schon sehr weit oben mit. Und ich finde es auch cool, dass seit so jetzt, wenn man jetzt auf die Filmwelt guckt, so Into the Spider-Verse oder Across the Spider-Verse, dass dadurch sich auch so etabliert hat, wie viel man eigentlich noch so, ja, ich nenne es jetzt mal mit, wie viel man mit so westlicher Animation in Anführungszeichen noch machen kann, dass man halt nicht in so einer Standard-Bubble, so geordneten Bubble sein muss, sondern dass man halt auch ein bisschen mehr experimentieren kann, wie gesagt, mit unterschiedlichen Stilen und dass ja auch unterschiedliche Figuren unterschiedliche Styles bekommen können und so. Da würde ich schon sagen, dass Arcane da sehr weit oben ist. Aber wie gesagt, aus persönlichen Gründen würde ich, glaube ich, dann doch eher
Avatar. Also es sind nicht nur persönliche Gründe, auch ganz objektiv, ganz große Airquotes, ist Avatar The Last Airbender besser als Arcane. Auf IMDb zum Beispiel hat Avatar The Last Airbender 9,3 von 10.
Das wusste ich mehr natürlich.
Als 9, weiß nicht, ob es bei 9,0 oder 9,1 ist. Arcane, also
9,0.
Ja. Ich glaube, Rick and Morty ist auf 9,1.
Ja, genau, 9,1. Also ich finde, Avatar ist halt ein bisschen gemein. Die haben halt mehr Zeit, die haben halt mehr Folgen, die haben halt mehr Staffeln. Aber sie erzählen eine rundere Geschichte, die einfach, das Worldbuilding gefällt mir auch besser. Es ist ab und zu ein bisschen albern, weil es halt eine Kinderserie ist, aber mir gefallen da die Figuren, wie die geschrieben sind, und die Charaktermomente gefallen mir in der Serie noch ein bisschen besser.
My Cabbage.
Ja, genau. Deswegen ist das meine Wahl. Okay, dann würde ich sagen, war's das mit dem spoilerfreien Teil. Bleibt auf jeden Fall dran für den Spoiler-Part, falls ihr Arcane Staffel 2 schon gesehen habt. Denn dann würde ich jetzt gerne mit euch über die zweite Staffel spoilerfrei reden. Denn was wir wirklich definitiv nicht einfach bequatschen können ohne Spoiler, sind die sogenannten Character Arcs. Also die Figuren, wie haben die sich entwickelt und ist das zufriedenstellend, wie sie sich entwickelt haben. Und ich finde, die größte Figur, Buffy macht gerade meine Hose kaputt, zerkratzt mir gerade meine Hose. Also die Figur, bei der mir das also am wichtigsten war oder bei der ich mich das am stärksten gefragt habe nach der ersten Staffel, war Jinx. Denn Jinx ist einfach am Ende der ersten Staffel so jenseits von Gut und Böse. Also die schießt halt eine Rakete auf den Rad von Piltover ab. Davor hat sie Bomben gezündet, sie hat verletzte PolizistInnen erschossen. Und da habe ich mich so gefragt, okay, also was machen die jetzt mit der? Also wenn es jetzt einen Redemption-Arc gibt, dann müssen die sich ganz schön ins Zeug legen, denn so Redemption-Arcs, wenn die überzeugend sein sollen, sind richtig schwer. Und nach ein paar Folgen habe ich mir so, oh, sie versuchen tatsächlich einen Redemption-Arc für Jinx hinzubekommen. Na, okay, dann
mal. Viel Spaß, Leute.
Viel Erfolg damit. Und dann, ja, und jetzt habe ich halt die zweite Staffel geguckt und weiß ich nicht, Laura, ist es für dich ein befriedigender Redemption-Arc für Jinx?
Ich finde, es ist kein Redemption-Arc.
Interessant, das habe ich mir gedacht, dass du das sagst.
Laura sagt was komplett anderes, als der Plan war.
Okay, was ist es denn in Wirklichkeit?
Naja, ich finde, ihre ganze Charakter ist so random, dass sie nie richtig auf die eine oder auf die andere Seite fällt. Weil wenn du einen Redemption-Arc bauen würdest, dann müsstest du ja vorher sagen, sie ist eindeutig böse. Und ich finde aber, dass bei Jinx so viele Sachen drin sind, die immer durchgängig böse und gut sind. Und ich, also dieses irgendwie, was ist denn mal ein richtig guter Redemption-Arc? Mir fällt jetzt gerade schon Jamie Lannister ein, das auch zerstört wurde am Ende. Aber weißt du, also für mich gehört zu einem Redemption-Arc, dass du halt irgendeine Art von Reflexion hast oder überhaupt die Möglichkeit hast zu reflektieren, was du getan hast. Ich weiß nicht, also ob euch das so ging, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Jinx irgendwie groß was reflektiert, weder in der ersten Staffel noch in der zweiten Staffel, sondern die macht halt immer das, was sie halt so macht, und manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht, und manchmal ist sie die Heldin und manchmal ist sie die Bösewichtin, und das ist okay so, who knows. Und deshalb finde ich nicht, dass es ein Redemption-Arc ist. Ich glaube, man kann es eher so sich anschauen aus der Perspektive von Y, wo Jinx da gerade so ist. Aber auch da ist es ja nicht so, dass Y konstant irgendwie mal dahin getrieben wird, die Hoffnung aufzugeben. Sie hat immer wieder so eine Wellenbewegung, wo sie dann immer wieder sagt, oh, ich kann sie noch zurückholen. Und dann so, nein, ich muss aufgeben, das ist vorbei. Und dann so, nein, ich kann sie noch zurückholen. Nein, vielleicht ist es vorbei, vielleicht geht's nicht mehr. Naja, vielleicht kann ich sie noch zurückholen. Und deshalb finde ich, das ist für mich, also es ist ja ein Arc, ist ja wirklich ein Bogen. Aber das ist kein Bogen, was uns hier erzählt wird. Ja. Das ist ein absolute Achterbahn.
Ja, okay. Ich muss es vielleicht ein bisschen präzisieren. Also mit einem Redemption Arc, das war jetzt mehr so im weitesten Sinne, weil wir haben halt eine Figur, die am Ende der Staffel 1 etwas ziemlich Böses macht. Und dann gibt sich die Serie alle Mühe, dass wir irgendwie Mitleid oder Mitgefühl mit Jinx haben, dass wir wieder mit ihr mitfühlen. Und am Ende trauert Vi um Jinx, ob sie das jetzt muss oder nicht.
Aber ist das wirklich ultimativ böse, was sie macht? Ich meine, klar, da sterben Menschen und es ist halt mega, es ist nicht geil, was sie macht, absolut. Aber sie sagt ja dann auch später, boah, ich wusste gar nicht, dass da Leute drin sind und ich wusste jetzt nicht, dass deine Mutter da drin ist und so.
Ja, Moment, aber sie hat gesagt, das hätte auch nichts geändert. Also ja, genau, es hat auch nichts geändert. Man muss ja diese Raketenszene auch im Kontext der gesamten Szene betrachten. Und in der Szene entscheidet sich Jinx ja endgültig dafür, Jinx zu sein. Also deswegen auch das mit dem Stuhl. Und Jinx ist einfach, vielleicht ist das auch irgendwie so was, wo wir unterschiedliche Gesichtspunkte haben, aber Jinx ist für mich halt eine verrückte Terroristin. Und damit ist sie schon relativ weit auf dem bösen Spektrum. Aber ich meine, ich gehe ja eigentlich komplett d'accord mit dem, was du sagst. Denn es gibt zu keiner Sekunde irgendwie eine Reflexion bei ihr. Sie entschuldigt sich auch nie bei irgendwem. Also sie hätte sich ja bei Caitlin ja auch mal entschuldigen können. Ne? Also wir haben ja da, die Szene ist ja sogar so angelegt, dass Jinx im Knast sitzt, im Gefängnis sitzt und dann kommt halt Caitlin vorbei und wir könnten sie ja eigentlich mal so, haben sie ja jetzt Zeit, ja, Jinx geht ja nirgendwo hin, könnte man ja jetzt mal reden, aber stattdessen sagt sie halt, also das höchste der Gefühle, was sie sagt, ist, ich wusste nicht, dass deine Mutter da drin im Rat ist, es hätte aber auch keinen Unterschied gemacht und das ist das meiste an Entschuldigungen, was Jinx in der zweiten Staffel sagt und das ist mir zu wenig. Und deswegen fühle ich mich da so von der Serie so hineingegiltet, dass ich jetzt irgendwie Jinx cool und wieder nett finden soll. Aber so die rationale Seite von meinem Gehirn, die sagt die ganze Zeit, es hat sich eigentlich nichts geändert. Die aber ist immer noch eine verrückte Bombenlegerin.
Jinx hat aber einfach zum Beispiel jetzt schon in der Situation mit Caitlin einfach gemerkt, dass das, was sie gemacht hat, einfach nicht zu entschuldigen ist und dass es deswegen eigentlich auch gar nichts bringen würde, sich zu entschuldigen.
Ja, aber es wäre ja mal cool, wenn sie das auch anerkennt. Ja, wenn aber sie das sagt, mal auch so ausspricht.
Doch, das sagt sie doch zu Vi, sagt sie doch irgendwie, oder relativ gegen Ende. Gibt es da nicht so eine Szene, wo sie sowas sagt wie irgendwie, dass jetzt eh schon alles verloren ist und ich nicht wieder zurück kann und so. Ich habe irgendwie in meinem, also wo sie dann.
Ja, das sagt, ja, stimmt, sowas sagt sie, aber das ist auch für mich keine Entschuldigung. Also
ich habe das im Verlaufe der zweiten Staffel rutscht sie ja immer mehr so in diese Erkenntnis. Was mich tatsächlich eher ein bisschen irritiert hat, ist, dass Jinx-Episoden, die sie hat, in der zweiten Staffel viel weniger sind. Und ich habe mich gefragt, ob das dann damit zusammenhängt, dass sie wieder mehr mit Vi oder dann ja im Endeffekt auch mit Vanda ist, dass das irgendwie wieder abschwächt. Das fand ich tatsächlich manchmal irritierend, wie vergleichsweise rational sie eigentlich ist. Man könnte es auch mit, wie heißt sie denn jetzt, ihre neue Schwester quasi, das könnte man auch Isha noch mit reinnehmen, Isha, dass sie durch diese Verantwortung oder diese Parallele zu quasi der Geschwisterbeziehung zu ihr und Vi, dass sie dadurch auch nochmal so gegroundet wird. Aber das fand ich tatsächlich ganz spannend, dass sie in der zweiten Staffel dann aber auch so in der Lage ist, das alles sozusagen so rational anzunehmen und zu sehen, ja, okay, hey, was ich gemacht habe, war halt einfach unverzeihlich. Und im Staffelfinale geschieht das ja eigentlich aus so einer, ja, so weiß ich nicht, so einer, ich nenne es jetzt mal manischen Situation heraus, for lack of better words, so.
Nee. Ja, ich weiß nicht. Also, ja, aber es ist irgendwie, also da bin ich wieder genau an dem Punkt, wo ich halt sage, ich finde, Jinx ist ein Charakter, die ist nicht so gut durchdacht am Ende. Ich glaube, dass vieles von den Sachen, wenn du mal ganz hart drauf schaust, einfach immer handlungsgetrieben ist. Meinst du, ich hab das nur? Sie brauchen sie jetzt gerade so, deshalb reagiert sie jetzt so. Sie muss jetzt das machen, damit die Handlung weiterkommt. Und deshalb ist sie dann halt in dem Moment halt weniger manisch und weniger depressiv.
Ich habe das alles nur rein interpretiert, um damit es Sinn macht. Und es ist eigentlich nur so random.
Nein, ich glaube, da sind schon Sachen da, die werden natürlich irgendwie so angelegt. Ne? Also klar, also es gibt ja natürlich einen Spiegelmoment irgendwie in dem Moment, wenn sie eine Verantwortung für ein anderes Lebewesen übernehmen muss, dass sie das erste Mal versteht, was ihre Schwester eigentlich irgendwie quasi für sie gemacht hat. Aber es hat wieder keine richtigen Konsequenzen. Also es führt nie zu einer richtigen Reflexion, wo sie das mal irgendwie aufbearbeitet und dann irgendwas ändert. Weil die Handlung das gar nicht von ihr braucht. Die Handlung braucht halt, dass sie dann in dem Moment halt mit Vi sich wieder zusammentut, weil es dann halt eben um Sender geht, so, ne? Und ich glaube, das ist mein Hauptproblem irgendwie mit ihr. Und wenn du es jetzt vergleichst, weil ich finde, sie ist ja natürlich schon auch sehr angelegt irgendwie an so einen Harley Quinn-Charakter. Mm. Harley Quinn hat so viel mehr Tiefe. Also klar kommt es jetzt nochmal drauf an, über welche über welche
Iteration,
Verfilmung man dann irgendwie genau dann spricht und so, ne? Dann hat sie manchmal weniger und manchmal mehr Tiefe. Aber alleine der Charakter, so wie er angelegt ist, hat, finde ich, ein schlauer gebautes Konstrukt drunter, wo man dann besser schlaue Handlungsbögen bauen kann, ohne dass es halt immer nur die Handlung ist, die das vorantreibt, finde ich. Also wieder wirklich ganz stumpf dramaturgisch irgendwie mir angeguckt, so.
Tja, aber ich finde, mit den Konsequenzen, das ist noch was, was ich am Ende nochmal erwähnen muss, eigentlich so generell für die Serie, aber ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon im Podcast sind, ob ich das so vorwegnehme, aber ich finde, dass es keine Konsequenzen gibt, das kommt mehrfach noch vor.
Ich glaube, würde zu einem Redemption-Arc auch dazu passen, möchte ich das noch anfügen, und zwar Caitlin ist ja eigentlich, war meine Lieblingsfigur in der Serie. Und jetzt in der zweiten Staffel, also wird sie von Mels Mutter ja ziemlich auf die dunkle Seite der Macht gezogen.
Ja.
Also die errichtet halt einfach einen Polizeistaat in Zorn. Und auch das hat keine Konsequenzen in dem Sinne. Also es gibt so eine Szene, in der gibt es so eine Andeutung davon, dass sie das realisiert, dass das nicht so cool war, was sie da gemacht hat. Aber auch hier hat das keine Konsequenzen. Also ich sehe kein Bedauern bei ihr. Ich sehe so auch nicht so einen Moment der Reflexion. Und das fand ich auch sehr schade, weil am Ende ist es halt wieder die liebe, gute Caitlin, die wir alle gern haben. Und da denke ich so, ja, aber du warst über einen Großteil der zweiten Staffel ein ziemliches Arschloch.
Und das ist exakt das, was ich sagen wollte am Ende, zum Ende der Serie tatsächlich.
Ja, aber und auch da wieder genau das Gleiche, handlungsgetrieben. Wo kommt das aus ihrem Charakter eigentlich raus, dass sie auf einmal so ist? Wir haben sie in der ersten Staffel als eine sehr rationale, detailverliebte Person kennengelernt, die auch gar nicht mehr immer irgendwie mit ihren Eltern irgendwie so einer Meinung ist. Und dann wird eben behauptet, dass der Tod ihrer Mutter sie so krass verändert, dass sie komplett einen anderen Charakter auf einmal hat.
Aber ich finde, es passt in dem Sinne, dass man halt schon in der ersten Staffel aber auch sieht, dass sie sozusagen, wie leidenschaftlich sie dafür ist, so Sachen aufzuklären oder Sachen zu verändern oder Sachen nachzugehen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass auf dieser Basis sozusagen, wenn das dann so eine Infusion bekommt von was Dunklem, dass das dann dadurch umschlagen kann, weil sie ja eben dieses Getriebene, was sie dann in der ersten Staffel ja eigentlich eher auf positiver Seite hat, dass sich das dann sozusagen in diesem Ganzen, was sie in der zweiten Staffel dann macht, dann dadurch so manifestiert.
Ja, und das ist schön in der Theorie, aber ich sehe es nicht, dass es passiert tatsächlich. Also deshalb, also auch wieder irgendwie eher so eine, also finde ich auch wieder eher eine Behauptung. Und trotzdem ist es natürlich am Ende des Tages ist die Handlung von den Sachen, was die Charaktere da machen, die Handlung ist spannend.
Ja.
Und deshalb, also ich meine, deshalb machen sie ja auch die Sachen, die sie machen, ne, weil die Handlung natürlich spannend ist und das treibt das irgendwie voran und das macht dann irgendwie, also für manche ist es mehr rund, für manche ist es weniger rund irgendwie, wie sich das dann halt irgendwie so über die zweite Staffel entwickelt. Aber wenn du wirklich Wert darauf legst, irgendwie komplexe, tiefe Charaktere zu sehen, die in sich logisch sind, ist es nicht die Serie dafür.
Ich muss aber auch, ich glaube, ich fühle es eigentlich auch ein bisschen, weil ich hatte die ganze Zeit, vor allem während der zweiten Staffel, immer so auch ganz oft dieses Gefühl, also als wenn ich, stellt euch vor, ihr seid so auf so einer Eisfläche und da sind da so Charaktere und es ist so, hey, ja, die haben die und die Eigenschaften und ja, das ist cool und daraus könnte noch was werden und dieses Ganze, daraus könnte noch was werden, ist auf der anderen Seite der Eisfläche innen quasi darunter, aber das Eis ist zu dick und ihr kommt da nicht ran, aber ihr seht die ganze Zeit, dass es da ist und das ist, das Gefühl habe ich so ganz oft gehabt in der zweiten Staffel.
Ja,
und so,
bin ich bei
schade.
Dir.
Ja, genau. Deswegen, das ist wahrscheinlich, also auch, ja, wie du meinst, wenn es auf dem Papier gut ist, vielleicht habe ich einfach zu viel, vielleicht denke ich mir das einfach zu viel darum und dann vergesse ich manchmal, dass es gar nicht wirklich passiert ist. Naja, aber ja, gut, das ist das.
Ja, das ist das. Ich hatte noch was, was ich kritisiere. Wir sind ganz schön kritisch jetzt im Spoiler-Part.
Ja, ihr seid wirklich ganz schön kritisch.
Es tut mir leid, es ist irgendwie halt auch, gehört zu unserem Job. Und zwar ein Kern der Geschichte von Arcane war ja auch immer das Schicksal der zwei Städte, also Piltover und Zorn. Mhm. Und da war ich auch sehr gespannt, wie das denn jetzt ausgeht. Wie wird dieser Konflikt aufgelöst? Und wie der Konflikt aufgelöst wird, ist, wir setzen euch einfach eine existenzielle Bedrohung vor die Nase und ihr werdet gezwungen, euch zu verbrüdern. Ja. Und so, das ist auch ein bisschen traurig, weil das sagt ja auch so irgendwie indirekt so, es kann keine echten Wandel geben. Also Wandel gibt's halt nur, wenn du durch die Umstände dazu gezwungen wirst. Das fand ich auch ein bisschen traurig, dass hier das nicht irgendwie organisch durch die handelnden Figuren herbeigeführt wurde, sondern dass das halt so ein Nebenprodukt der Handlung war.
Mhm. Ja. Also ich glaube, dass in dem Moment, also meine Lieblingsfigur ist übrigens Silco.
Tja, Laura, das ist natürlich ungünstig für die zweite Staffel.
Aber ich glaube auch, dass da, also wobei, er kommt ja in der zweiten Staffel auch vor.
Ja, aber...
Und das ist aber irgendwie, also das war so ein Moment, den ich halt irgendwie total gefeiert habe, weil ich so dachte, oh, mehr von Silco, mehr Tiefe, yay.
Ich finde, mit Silco ist diese ganze, Unterstadt-Oberstadt-Sache so diese Spannung verloren.
Genau, und das meine ich halt damit, er stand so stellvertretend einfach dafür. Also das war irgendwie so ein ganz zentrales, also wie so der Charakter, der das halt irgendwie, und auch dieser Moment irgendwie mit ihm und Jace irgendwie am Ende von der ersten Staffel irgendwie so. Das sind so Momente, wo ich so gemerkt habe, ah, okay, alles klar, da passiert jetzt gerade irgendwie was mit diesem Konflikt irgendwie. Einerseits irgendwie dieser Stadtkonflikt, aber dann auch irgendwie immer diese moralische Ambivalenz, ne? Also wer ist wirklich ein Schurke und wer ist kein Schurke? Und bei Silco ist es dann halt irgendwie auch wieder Wellenbewegung irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Ich glaube, es hat gefehlt in der zweiten Staffel auf eine gewisse Art und Weise. Deshalb ist es vielleicht nicht irgendwie so aufgelöst worden. Es gab irgendwie nicht mehr so wirklich jemanden, dem das Schicksal der beiden Städte so extrem wichtig war. So, also vielleicht noch Kate, aber irgendwie hat Kate halt die Mission vergessen.
Kate ist irgendwo falsch abgebogen dann. Ja. Da ging es mehr ums Prinzip dann irgendwann als um Werte.
Ja. Was ich nie so richtig verstanden habe, ist, das habe ich zu Lisa ganz oft zwischendrin immer irgendwie so gemeint, irgendwie ich verstehe nicht, warum man nicht, diese Charakterkombination, die da teilweise passiert sind, ich verstehe nicht, warum Jinx und Jace nicht mehr gegenübergestellt worden sind, weil die sind für mich, die hätten voll gut so zwei Seiten einer Medaille sein können, weil die ja beide irgendwie so diesen Konflikt zwischen Fortschritt und Technik und so in sich tragen und auch immer dieses irgendwie, okay, wenn du einen Schritt zu viel gehst, dann bist du halt auf einmal eine Bombenlegerin. So.
Ja, und wobei das ist.
Aber ultimativ ist er ja viel gefährlicher als sie.
Naja, ja, jein. Also in der ersten Staffel vielleicht noch, ja. Ich weiß nicht, ich finde, also man ist halt bei Jinx aus einer anderen Richtung gekommen, was so ihre Backstory oder ihre Motivation irgendwie angeht. Aber man hätte es wirklich so drehen können auch.
Also ich hätte es super spannend gefunden.
Ja, eigentlich stimmt.
Ich habe da irgendwie so gehofft, irgendwie immer auf dabei, dass es in der zweiten Staffel irgendwie so kommt. Aber dann sind wir ja ins Multiversum geraten und
Victor
und Jace haben ihre eigene Mission wieder gehabt. Und bei Victor zum Beispiel hatte ich halt auch teilweise wieder dann das Problem, dass ich so dachte, okay, wie ist das jetzt wieder passiert? Warum?
Das ist auch mit jeder Folge irgendwie weiter eskaliert gefühlt. Victor, auf einmal hatte er dann so einen Kult auch und
ja, ich weiß. Aber gab's das Multiversum. Auch absolut ikonisch.
Wenn er nicht alle Menschen kontrolliert hätte, wäre diese Stadt wirklich ein guter Vibe gewesen sich. Und es gab halt nur dieses kleine ungünstige Detail, dass halt er in den Gehirnen von allen Leuten, die da gewohnt haben, war. Aber naja.
Aber das bringt mich eigentlich dann zu meinem letzten Punkt, über den ich noch unbedingt reden wollte mit euch, nämlich eben das Multiversum, also das Arcane hier auf einmal im letzten Drittel der zweiten Staffel eine Multiversumsgeschichte draus macht. Kann sein, dass das irgendwie angedeutet wurde in der ersten Staffel. Für mich kam es also völlig aus dem Nichts, also sehr überraschend. Aber die, und ich finde es auch interessant, wie sie es aufgebaut haben. Also, dass sie tatsächlich zum Beispiel uns erst Jace gezeigt haben, wie er dann halt auf seiner Mördermission ist und danach erst zeigen, wie er eigentlich zu diesem Schluss gekommen ist über die, die Folge, in der wir dann auch zum Beispiel sehen, was aus Heimerdinger und aus Echo geworden ist. Mhm. Lisa, du hast gesagt, als du die Folge gesehen hast, warst du so ein bisschen raus oder du hast gesagt, so, okay, worum geht's hier, was soll das? Ich muss gestehen, das war die Folge, die mich wieder so zurück in die Serie geholt hat, muss ich gestehen.
Habe ich das gesagt?
Ja, irgendwie, du warst okay. Nicht so ganz zufrieden mit der Folge.
Nö, ich fand die Folge an sich voll interessant, aber ich fand, ich war am Anfang der Folge vielleicht ein bisschen verwirrt, was jetzt passiert, aber ich fand es halt cool, so als, weiß ja, die Sicht, als habe ich seinen Namen vergessen, nicht Heimerdinger, sondern der andere, Echo, ne?
Ja.
Weil man ja quasi, er sieht ja sozusagen, was für eine andere Welt ohne Gewalt und ohne diese ganzen Konflikte eigentlich möglich wäre. Und ich fand es auch ganz spannend, dass das quasi so zwischengeschnitten wurde mit halt diese Utopie, mit dieser Dystopie, wo dann Dingsbums, Jace, dann quasi drin war. Ich war da gerade, Folge 7 oder so? Das war an diesem Bogen gerade, wo ich so kurz, weil so viel passiert ist, den Boden unter den Füßen verloren habe. Aber an sich fand ich die Folge so für sich genommen eigentlich interessant.
Mir hat sie, glaube ich, auch deswegen so gefallen, weil sich hier Zeit genommen wurde. Also das fühlte sich sehr organisch an, tatsächlich, wie die Figuren dann jetzt in dieser neuen Umgebung sich verhalten. Das ist dann natürlich dann im Endeffekt schade, dass dann nachher da so wenig draus gemacht wird. Aber die Folge an sich fand ich eigentlich ganz cool. Laura, wie hat denn dir der Ausflug ins Multiversum gefallen?
Also mir hat's irgendwie dann doch schon in sich irgendwie erstaunlich gut gefallen, weil ich irgendwie so, ich mochte die Geschichte einfach in dem Moment. Aber es fühlte sich schon, es ist ja, ich finde es immer schwierig, wenn es nur einmal passiert. Also ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, irgendwie bei Stranger Things diese Folge irgendwie, wenn Eleven dann irgendwie mal so einen Tagesausflug irgendwo hin macht. Ja. Ich finde es immer schwierig, wenn man dann so rausgerissen wird irgendwie und dann tatsächlich auf so eine Einzelmission irgendwie geht. Es kann funktionieren, aber es hat eine Gefahr in sich. So.
Ja. Ich fand es vor allem interessant, dass normalerweise ist es ja so, wenn wir irgendwie um Multiversen reden oder irgendjemand landet in einer anderen Dimension, ist es ja meistens immer irgendwas Dystopisches oder was offensichtlich Schlechtes und die Figur will zurück in ihrer Heimatdimension, die besser ist. Und hier ist es genau andersrum. Also er landet ja eigentlich in einer perfekten Welt, mehr oder weniger, und sagt, nee, ich will aber gerne wieder zurück, wo sich Piltover und Zorn gegenseitig die Köpfe einschlagen. Fand ich auch interessant. Ja. Aber es ist dann natürlich dann schon wieder so schade, dass das dann für, also Echos Seite der Medaille, nicht Jace, dass Jace ist natürlich wichtig, dass er das alles sieht, aber Echos Seite der Medaille dann fürs Finale so eigentlich gar keine Relevanz hat. Also er taucht dann halt mit Jinx zusammen. Oder, nee, Moment, wait. Ich muss mich live on tape korrigieren. Denn ich glaube, dadurch, dass er dann in der Paralleldimension diese Szenen mit der erwachsenen Powder hatte, das motiviert ihn, glaube ich, dann dazu, dass er dann im Finale zu Jinx geht und um Hilfe bittet, ne?
Ja.
Also insofern, ja gut, dann muss ich das jetzt zurückziehen und das Gegenteil behaupten, dann hat das ja schon Auswirkungen. Ja, wie hat euch denn das Finale gefallen? Also das Finale war krass, da wurde nochmal alles rausgehauen, ordentlich blutig. Erstaunlich viele von den Hauptfiguren überlebt, aber okay. Ich habe halt nur so das Gefühl gehabt, das hätte mindestens noch eine Staffel gebraucht, um das alles vorzubereiten oder auszubereiten.
Ja. Ich war irgendwie, also dann gab es ja quasi nach der Schlacht dann diese Szene mit Caitlin und Vi im Zimmer, wo dann alles auf einmal wieder gut war. Und ich finde, irgendwie hat mich das so ein bisschen, alles so ein bisschen leer zurückgelassen, weil es war dann halt so, der Kampf war zu Ende und dann so Schnitt und ja, by the way, jetzt war ein Zeitsprung und irgendwie alles wieder gut und irgendwie wurde dann halt auch gar nicht mehr, was wir ja eben schon meinten, es wurde gar nicht mehr so reflektiert, was eigentlich, oder jedenfalls für uns als Zuschauer, dann wurde nicht reflektiert, was da eigentlich gerade passiert ist und was Caitlin irgendwie gemacht hat. Und es, ja, also ich weiß, also da hätte ich, irgendwie war das dann auf einmal einfach, mussten wir dann alle akzeptieren, dass es wohl jetzt wieder gut ist und irgendwie Vi und Caitlin haben das dann wahrscheinlich irgendwie einfach besprochen und ja. Und dann ist irgendwie aufgehört. Ich dachte irgendwie, danach kommt noch eine Szene. Da wurde ja nur dieser mysteriöse Teaser noch gesagt, von wegen irgendwie, es geht, ich weiß nicht mehr wörtlich, von wegen, es, es wird noch weitergehen oder so, aber in anders.
Aber ja, und die Geschichte ist noch nicht vorbei oder irgendwie
ja,
so.
Genau.
Ja,
genau. Ja, ich, also irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich mir, ich glaube, ich hätte mir wirklich vielleicht mehr Reflexion und Konsequenz, irgendwie so, also irgendwie, dass Leute einfach nochmal auch drüber sprech, ich, was hätte ich mir denn gewünscht? Also irgendwie war es auf einmal einfach zu Ende. Eine
Nachleseszene, oder?
Ja, genau, eine Nachleseszene, TM, ja. Laura.
Aber das war ja genau das, was da in dem cozy Setting stattgefunden
aber
hat.
Aber das war nicht genug nachgelesen.
Nicht für mich. Genug nachgelesen, ja. Nee. Da hätte man nochmal tiefer ins Buch schauen müssen. Ich hatte irgendwie, bei mir waren voll viele Fragezeichen noch, weil ich viele Sachen irgendwie nicht so ganz verstanden habe. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht so genau, was ist jetzt eigentlich mit Jason und Victor passiert? Wo sind die jetzt hin? Die sind man dann einfach irgendwie so, die waren einfach weg. Und ich so, hä? Okay, also das war das Ende von denen, okay. Also Jason dann noch so, nee, ich bleib bei dir. Okay, alles klar. Dann, aber,
ne? Ja, stimmt. Also dass Victor weg ist, ergibt ja noch Sinn irgendwie, aber dass Jace, oh, der ist, ja.
Ja, es ist irgendwie, okay, fair, irgendwie, die sind halt irgendwie weg. Ich habe nicht so ganz verstanden, was mit hier, mit, wie heißt das, was für eine Rose war das nochmal?
Die schwarze Rose.
Schwarze Rose. Das, ich habe nicht so ganz verstanden, was da jetzt eigentlich irgendwie so das ultimative Ende ist irgendwie und gibt es da noch vielleicht, also da hatte ich irgendwie das Gefühl, da ist noch sowas offen, dann könnte man noch weiter erzählen.
Es gibt ja auch super viele Welten in dieser Welt, also soweit ich das weiß, von League of Legends und dieses Noxus oder wie das heißt, wo ja Medarda hier hier die Mutter halt, Mutter Medarda herkommt. Und da ist ja quasi auch diese Geschichte von dieser Black Rose irgendwie zu Hause und vielleicht kommt das noch irgendwie in der Spin-off-Serie und deswegen wurde das jetzt schon so angeteasert, weil ich finde halt diese ganze Geschichte rund um diesen Orden fand ich eigentlich an sich sehr spannend, aber es war halt sehr
gehetzt. Ja, ich auch. Ja, absolut hätte ich jetzt, also hoffe ich dann auch, dass es noch einen Spin-off davon gibt, damit man das irgendwie mal so richtig verstehen kann, was da los ist. Ich hätte auch gerne einen Spin-off von Jason Victor, wo nichts passiert. Einfach so eine Staffel lang, wo einfach nichts passiert und die sind da einfach nicht.
Das ist wie die Study with Me und dann ist es einfach nur Victor und Jace, die in dieser Universumsdimension einfach rumfliegen.
Können die also sie müssen ja keine Netflix-Serie machen, die können auch einfach so eine YouTube-Serie draus machen.
Ja, oder halt wie bei Disney Plus, dass die halt, dass man darauf klicken kann und dann ist das wie so ein Kaminfeuer sozusagen.
Ja, oder
ist
so.
Einfach an.
Ja, das fand ich schön.
So. Toll.
Also das führt mich dann jetzt zu meinem letzten Punkt, nämlich ja, was kommt denn jetzt nach Arcane und warum waren das denn eigentlich nur zwei Staffeln? Denn wenn die Serie so von allen geliebt wird, wenn die wochenlang in der Top Ten ist, warum gibt's denn dann nur zwei Staffeln? Normalerweise im Kapitalismus wird ja alles immer so gemolken, bis es keiner mehr mag. Aber also ich denke, es ist nicht so ganz einfach, die Frage zu beantworten, aber ich glaube, eine Antwort ist einfach, es war unfassbar teuer. Also die erste Staffel, die hat halt mehr als 80 Millionen Dollar gekostet. Das ist halt einfach so viel, wie die letzten Game of Thrones Staffeln gekostet haben. Und insgesamt wird eine Zahl durch den Raum geworfen, haben wohl beide Staffeln, also inklusive alles, 250 Millionen Dollar gekostet. Christian Linke, der Co-Creator, sagt zwar nie, das stimmt nicht, aber es war
das
wohl...
Das stimmt nicht. Da müssen jetzt sehr viele Leute sehr viel League of Legends spielen, um das wieder
reinzuholen. Also es ist trotzdem unfassbar teuer und Riot Games bekommt das auch durch Netflix nicht rein. Also Insider sagen wohl, im Best-Case-Szenario erreicht Riot Games ein Break-Even-Point, also ein Punkt, wo sie die Kosten reinkriegen. Aber sie werden keinen Gewinn mit der Serie machen, was ich echt krass finde. Ja. Wenn wir über eine Serie reden, die halt einen Primetime Emmy gewonnen hat, wenn wir über eine Serie reden, die Rekorde aufgestellt hat als meistgestreamte Serie.
Ist ein bisschen wie Squid Game eigentlich, ne? Wo der Creator eigentlich dann keine Bonuszahlung bekommen hat, als Squid Game so viel mehr durch die Decke gegangen ist.
Und das reicht halt einfach nicht. Ich denke, das ist kann sein, dass das so ein Punkt ist, dass Riot Games sich einfach anguckt, boah, das hat uns jetzt halt 250 Millionen Dollar gekostet. Ich meine, Riot Games, die verdienen unfassbar viel Geld. Also ich glaube, die haben so einen Umsatz von mehreren Milliarden. Da sind jetzt 250 Millionen Dollar jetzt auch nicht nichts, aber jetzt nichts, was die in den Ruin treibt. Aber denke ich mal, die werden sich die Kosten angeguckt haben und schon gesagt haben, na, machen wir das nochmal, vielleicht warten wir jetzt erstmal ab. Und ich denke, was aber auch ein Grund sein kann, ist einfach die Produktionszeit. Also die haben jetzt rund 6 Jahre für 2 Staffeln gebraucht. Wenn du mit reinrechnest, wie lange die erste Staffel allein gebraucht hat, um überhaupt zu einer Serie zu werden, dann ist es sogar noch länger. Und das ist vielleicht auch einfach zu viel Zeit. Vielleicht haben die sich jetzt gedacht, so, jetzt nochmal 3 Jahre, haben wir eigentlich keine Lust. Also kann ich mir nicht ganz vorstellen, weil die Co-Creator haben zum Beispiel gesagt, sie können sich vorstellen, dass sie die nächsten 30 Jahre Geschichten aus dem Runeterra-Universum von League of Legends zu erzählen, aber vielleicht war es auch einfach ein bisschen zu viel. Aber in einem Interview hat Christian Linke erzählt, dass sie mit Fortiche, also dem Animationsstudio hinter Arcane, an einer ganzen Reihe an Geschichten sitzen, mit 9 Figuren, aber auch mit Figuren, die wir aus Arcane kennen. Okay. Also ihr habt schon gesagt, ihr wollt ein Study with Me mit Jace und Victor haben. Habt ihr sonst noch irgendwelche Wünsche?
Ja, das Black Rose Ding und weiß ich nicht, vielleicht noch mal Caitlin und Vi, vielleicht noch, was die noch mal irgendwie ihre Sachen klären, weil die haben ja eigentlich, also die Beziehung von denen ist dann ja schon ein bisschen untergegangen im Endeffekt mit dem ganzen anderen Kram. Ich habe ja auch ein paar Theorien gesehen, dass Jinx vielleicht jetzt gar nicht gestorben ist, weil man noch irgend so einen Energieblitz oder sowas gesehen hat, als sie runtergefallen ist. Ah. Vielleicht kommt dann noch was zu Jinx.
Also ich, den habe ich nicht gesehen, aber ist eigentlich für mich auch kein Zweifel, dass sie noch am Leben ist, weil wir sehen ja als letztes diesen ominösen Zeppelin, der Richtung Sonnenuntergang fliegt und dann dieses crazy Jinx-Gekritzel, was man noch kurz sieht.
Ja, nee, aber ich bin immer noch bei dem Orden. Ich möchte Ordens-Action sehen und Magie von Mel.
Ja, Laura, und du?
Ja, bin ich dabei.
Ja, dauert dann halt nochmal 3 Jahre oder so, bis wir das zu sehen bekommen. Leider. Ja, aber ich würde sagen, dann war's das für diese Episode. Vielen Dank fürs Dranbleiben. Vielen Dank auch an euch, Lisa und Laura. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht, ob ihr da uns jetzt komplett das komplett anders seht, ob ihr uns komplett widersprecht. Ist Arcane, die 2. Staffel, das Beste, was ihr jemals gesehen habt? Schreibt uns das gerne und vor allem auch mit einer Begründung, warum. Das wird uns, glaube ich, sehr interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Diese Episode wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Laura Samide. Regie Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.